Wollen wir loslegen?
Legen wir los.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Ja, und ich bin der Thomas. Hallo.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben, glaube ich, schon oft drüber gesprochen und bekommen es endlich hin, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist, lieber Thomas. Für euch da draußen, die ihr jetzt nur den Vornamen gehört habt, wir haben heute den Thomas Blaue bei uns. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich meine, das ist ja für mich mehr oder weniger so ein bisschen Heimspiel. Jetzt kommen unsere Getränke erstmal.
Also auf der Must-Have-Liste an Gästen vom Tim bist du auf jeden Fall unter den Top 5 gewesen, würde ich behaupten.
Echt? Ah, krass.
Da ist er schon länger hinterher.
Danke. Okay, ja, dann umso besser. Freut mich, dass das, also A, ist eine Riesenehre, dass ich da ganz weit oben bin. Und dann, umso mehr, dass es jetzt heute geklappt hat. Ist doch super.
Sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht deinen Namen schon mal gehört haben, aber gar nicht wissen, wo du herkommst, was du machst, ein bisschen was zu deiner Person.
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist für mich praktisch so ein bisschen Heimspiel, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Osten.
Ja.
Ich bin hier geboren und aufgewachsen in Bernburg. Das heißt so, ja, ich habe jetzt eine Stunde hierher gebraucht, das war eigentlich total entspannt über die A14 und genau. Das nutze ich immer so ein bisschen als zweite Homebase. Wenn ich dann irgendwie im Osten unterwegs bin, wenn ich in Hamburg oben bin, wenn ich in Berlin bin, wenn ich in Dresden bin, in Leipzig, bin ich ja doch relativ viel unterwegs. Und ich lebe bei Stuttgart seit 97 und bin jetzt so seit gut 20 Jahren im Whisky-Bereich unterwegs. Vielen lieben Dank für die Getränke.
Dankeschön.
So, wollen wir ganz kurz sagen, was wir haben?
Ja, unbedingt.
Einen schnellen Satz. Ich habe einen Boulevardier und einen Carlsberg.
Ich habe Manhattan, ganz klassisch.
Ja, und dadurch, dass ich nachher auch wieder nach Bernburg zurückfahre, habe ich eine Johannisbeerschorle. Johannisbeersaftschorle, um genau zu sein.
Sieht aber gefährlich aus.
Ja. Und schon die zweite. Ich gebe es mir heute richtig auf jeden Fall.
Sehr gut.
Also, wie gesagt, seit 20 Jahren im Whisky-Bereich unterwegs. War ja lange für so eine große Firma unterwegs, die...
Kannst alle Namen sagen.
Der eine oder andere auch für den Todesstern der Whisky-Szene hält. Und zwischendrin hatte ich so ein kleines Gastspiel bei Schlumberger. Das war sehr angenehm. Jetzt bin ich seit einem Jahr bei Highland Park und ab 1.1. dann wieder zurück bei Schlumberger.
Ab 1.1. wieder zurück bei Schlumberger, das ist aber spannend.
Wusstest du noch nicht?
Doch. Doch, hat sich rumgesprochen.
Ja, hat sich rumgesprochen.
In den letzten Wochen auf jeden Fall. Wir hatten... den Willi Streich zu Gast und wir saßen irgendwie abends da und er hat irgendwie sind wir, ich weiß nicht, ich glaube ins Gespräch gekommen nochmal darüber und da poppte nämlich eine Stellenanzeige auf, dass die Position bei Highland Park quasi neu besetzt werden soll. Da war ich aber wirklich überrascht, da dachte ich so, krass, hä, was ist denn da los? wie kommt's?
Also ich habe ja gesagt, seit 20 Jahren, ich habe natürlich für Diageo gearbeitet, insgesamt knapp 18 Jahre,
wow.
acht davon in Festanstellungen, als Master of Whisky Germany and Austria am Anfang, später kam dann die Schweiz auch noch mit dazu. Das heißt, ich hatte alles, was mit dem Thema Whisky bei Diageo zu tun hat, das war meine Aufgabe. Da gehörte Johnny Walker mit dazu, da gehörte natürlich die Classic Malts mit dazu, Distillers Edition, Special Releases, nachher das Prestige Portfolio. Da gehört allerdings auch Roe & Co. mit dazu. Die Einführung habe ich damals gemacht, 2015 war es. Mhm. Den Relaunch von Bulleit habe ich 2013 übernommen. Das heißt, ich hatte wirklich das gesamte Portfolio und dann drei Länder, in denen ich unterwegs war als Markenbotschafter. Und bei Schlumberger war es dann nachher so, auf der einen Seite Verkaufsleiter für Spirituosen, das heißt auch in ganz Deutschland hatte ich meinen Kundenstamm, den ich betreut habe, hat natürlich auch Zahlenverantwortung mit dahinter und auf der anderen Seite habe ich eben neben diesen Zahlen in 2023 trotzdem noch 65 Tastings gemacht, 20 Messen. Mhm. Und eben auch da wieder ein großes Portfolio. Und dann kam im letzten Jahr im Sommer Beam halt auf mich zu und hatte gefragt, wie es aussieht mit Highland Park. Und am Anfang, ich habe es erst zweimal abgelehnt, habe dann beim dritten Mal doch gesagt, okay, lass uns mal darüber reden, weil die Marke selber kenne ich sehr lange und der Marke selber bin ich auch sehr verbunden. Habe ich früher, als ich noch selbstständig war, oft im Tasting mitgehabt.
Ja.
Da waren 18 und 25 ja auch wirklich noch sehr gut bezahlbar und konntest du gut im Tasting am Ende auch wieder darstellen, preislich. Und habe dadurch wirklich eine sehr enge Verbindung zu Highland Park. War immer eine meiner Lieblingsmarken von Anfang an. Und das war natürlich spannend, so eine Marke nochmal irgendwo für Deutschland zu prägen und mitzugestalten. Und das klang auch eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Worüber ich mir natürlich Gedanken gemacht habe, war so ein bisschen Monobrand. Ja. Ob mir das nicht doch zu wenig ist. Und ich muss sagen, so im Laufe des Jahres, ja, es ist mir zu wenig. Es macht wirklich Spaß. Es ist eine tolle, eine dankbare Marke mit einer Fanbase, die hier auch wirklich dahinter steht. Mhm. Aber ich habe jetzt im Endeffekt 7 Whiskys, mit denen ich seit einem Jahr unterwegs bin. Und da ist halt links und rechts nicht so richtig viel. Es ginge zwar noch irgendwie 2-3 zusätzliche Abfüllungen wären theoretisch aktuell noch machbar, aber ja, die sind preislich halt schwierig darstellbar. Mhm. Genau. Also das war der Hauptgrund. Und dann kam Schlumberger im Sommer und hat gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte. Und da war die Entscheidung war nicht ganz so lang.
Okay, nachdem du das jetzt so ausgeführt hast, kann ich das absolut nachvollziehen. Natürlich auch mit dem Background über die ja inzwischen Jahrzehnte, die du da in der Industrie tätig bist und wenn du halt immer quasi ein großes Portfolio vor dir hattest und viele Marken quasi bearbeiten konntest und dann auf einmal quasi nur noch zu einer, dann fühlt man sich wahrscheinlich so ein bisschen, okay. spannend. Aber lass uns das Ganze doch mal von ganz, ganz vorne, also von deiner Vita quasi aufziehen. Du hast gesagt, du bist 97 nach Stuttgart gezogen. Mhm. Hast du damals schon mit Whisky zu tun gehabt?
Ich war zu dem Zeitpunkt schon das erste Mal in der Whiskybrennerei. Ja, das, also ein Jahr vorher tatsächlich. Mit 19 das erste Mal in Schottland gewesen und wir waren in Dornoch bei der besten Freundin von meiner damaligen Freundin zu Besuch und wir waren dann natürlich öfters in Inverness und das halt alles immer mit dem Bus. Mhm. Das so ist als 19-jähriger Azubi irgendwie, so richtig viel Kohle ist nicht da. Das heißt, wir sind bis London geflogen und weil das einfacher war und dann mit dem Nachtbus einmal quer durchs Land bis nach Edinburgh und von da aus dann letzten Endes mit dem Linienbus bis Inverness und dann, also mit dem Überlandbus nochmal bis Inverness und dann mit dem Linienbus eben nach Dornoch hoch. Und wir waren 2-3 Mal in Inverness zum Shoppen und uns die Stadt anschauen. Und da geht es natürlich immer so ein bisschen A9 bei Glenmorangie vorbei. Mhm. Und ich hatte die Brennerei gesehen. Ich kannte die von der Ausbildung, hatte ich die Flaschen schon mal stehen sehen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich halte jetzt den Bus hier an, weil es ist ja direkt eine Bushaltestelle mit dabei. Ich gucke mir jetzt die Brennerei an. Und meine Freundin so, was? Und ich so, ja, will ich mir jetzt anschauen. Und dann bin ich zu meiner ersten Distillerieführung gekommen.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Was hast du gelernt?
Ich bin gelernter Restaurantfachmann.
Ja, okay. Daher dann auch die ein oder andere Spirituose schon mal hinter der Bar gesehen.
Richtig. Also ich habe im SI-Zentrum in Stuttgart gelernt und das war das ist ein sehr großes Haus mit sehr viel gastronomischen Einrichtungen drin. Ich weiß nicht, also wer das kennt, weiß, das waren damals 17 Bars und Restaurants plus noch der ganze Bankettbereich. Und da habe ich eben meine Ausbildung gemacht und habe auch die eigentlich jegliche Abteilung durchlaufen, inklusive Bar. Bar selber hat mich nie wirklich interessiert, aber Spirituose fand ich immer spannend. Klar, über die Berufsschule kriegst du dann natürlich noch so ein paar Grundlagen mit, aber ja, das war alles so ein bisschen Ne? Alles so ein bisschen basic.
Ja.
Und auch damals, so bei der ersten Führung, ich habe nicht die Hälfte von dem verstanden, was die mir erzählt haben, aber es hat halt geschmeckt. Und das fand ich halt wesentlich spannender.
Aber auch schon echt zeitig dann, ne? Mit 19. Ja. Und dann, dass es dann schon spät. Ich erinnere mich gerade, ich habe mit 18, glaube ich, meinen ersten tatsächlich Johnny Walker Black Label gekauft. Ich kam aus den USA, hatte noch Dollars übrig und habe im Flugzeug, da sind die damals mit der Lufthansa zurückgeflogen und im Flugzeug sind dann rumgegangen, hier, wer will was kaufen? Ich so, ja, Geld reicht genau für eine Flasche Johnny Walker Black gekauft und ich wusste das, glaube ich, damals nicht so richtig wertzuschätzen. Geschmeckt hat's aber und ich war damals auf jeden Fall so und habe überlegt, ja krass, wie kommen denn diese ganzen Aromen da rein, war aber fest davon überzeugt, dass dieser Whisky aus Trauben gemacht ist. Ne? So als Jungspund mich überhaupt nicht damit beschäftigt, weil es halt so fruchtig trotzdem war und irgendwie ganz spannend. Ne?
Ja.
Und habe das dann tatsächlich erst so später, glaube ich, so ein bisschen wirklich mehr schätzen gelernt. Und du warst dann aber relativ schnell angefixt vom Thema nach dem Brennereibesuch bei Glenmorangie?
Ja, vom Thema, ich hatte mir damals dann auch so ein paar, so, da gab es damals so diese kleinen 5cl Fläschchen und 20cl, da hatte ich mir so 2-3 mitgenommen. Hab das so ein bisschen wieder so aus den Augen verloren, war dann noch eine Weile im Hotel, hab dann 2 Jahre beim Daimler gearbeitet und dann war ich ab 2003 selbstständig. Bereich Promotion. Also verkaufsfördernde Dienstleistung, wie das so schön heißt.
Ja.
Und hatte da erstmal gar nicht so viel mit Spirituose zu tun, sondern es ging primär um einen Vorteilsclub für Studenten. Ja, das heißt, ich hatte ganz Baden-Württemberg als Gebiet und praktisch meine Leute mir selber zusammengesucht, habe die geschult, habe die eingeteilt, habe die am Ende auch wieder abgerechnet. Und das war aber immer so tagsüber beziehungsweise unter der Woche. Und abends und am Wochenende hatte ich halt noch Zeit.
Mhm.
Dann gab es da so diese einschlägigen Portale, wo dann so Jobs vermittelt wurden. Und dann war irgendwann eine Anzeige für eine hochwertige Spirituosen-Promotion. Und das war halt abends und am Wochenende. Und da dachte ich, ja geil, los geht's. Und dann habe ich mich beworben und dann kam erst lange nichts. Und dann kam irgendwann eine Einladung für so ein kurzes Kennenlerntelefonat. Und da haben wir uns dann so ein bisschen, haben sie noch gar nicht groß gesagt, worum es geht.
Auch spannend.
Ja, und das ging aber so nur so ein bisschen um den Background und dann kam nachher eine Einladung für die Schulung und dann bin ich da hingekommen und dann war das Johnny Walker Black Label, Discover the Taste. Ja, sind wir wieder bei Johnny Walker.
Sehr gut.
Und dann ging es eben darum, dass wir durch die gehobene Gastronomie getingelt sind und den Leuten eben erklärt haben, dass Black Label nicht nur mit Eis und Cola gut schmeckt, sondern auch pur.
Ja.
Und worauf man halt mal achten sollte. So die vier Grundaromen, das heißt ein bisschen Rauch, wir haben ein bisschen Vanille drin, eben frische Frucht, wie du sagst, getrocknete Frucht. Und so bin ich da mehr oder weniger reingekommen. Das war so der Einstieg. Und dann ging es relativ schnell, kam die Frage, okay, wie sieht's aus mit Messe? Ja, klar, gibt Geld. Das war damals auch so, war jetzt ein bisschen tiefer drin, aber Geld war halt am Anfang die Motivation dafür. Und und dann kam ich zu meiner ersten Interwhisky und ich weiß noch, die hatten uns vorab von der Agentur so ein PDF zugeschickt. Habe ich mir damals ausgedruckt, 128 DIN A4 Seiten.
Was?
Ja, ja, das war wirklich, da war wirklich alles drin verarbeitet. Da war Geschichte von Whisky, Herstellung, jede einzelne Brennerei, das war damals ja Diageo dann, und mit so ein bisschen so Werdegang, so ein bisschen Hintergrund.
Geil,
so
pures Gold.
Ja, eigentlich schon.
Also quasi als Messeguide für dich, für die Veranstaltung, damit du ein bisschen was erzählen kannst, wenn Leute an den Stand kommen.
Richtig,
also, okay.
Richtig. So, und wie ein guter Promoter das macht, fängst du halt so 2 Abende vorher an, ja, das Ding durchzulesen.
So quer zu lesen.
Ja, genau. Und denkst du, ja, das wird schon, reden geht ja und alles andere ergibt sich irgendwie. Naja, und das hat nicht funktioniert. Ich stand dann nachher am Talisker Stand und ich weiß auch, das war Interwhisky damals, noch im Interconti und die Türen gingen auf und die Leute sind wirklich wie eine Stampede auf dich zugekommen, wo du echt froh warst, dass der Tresen zwischen dir und denen war.
Okay.
Und die allererste Kontakt mit so einem in Anführungsstrichen voll Nerd. Wie hoch ist das Verhältnis von gepeateten zu ungepeateten Malt bei Talisker?
Ja.
Genau. Habe ich auch gesagt. Entschuldigung, ich spreche Deutsch. Und dann so im Laufe des Abends hast du natürlich schon gemerkt, okay, das sind so die Fragen, die kommen etwas häufiger. Das ist das, was die Leute interessiert. Ja, nachts habe ich mir das Pamphlet zur Brust genommen und habe mir halt so ein paar die Dinge durchgelesen. Und der zweite Tag lief tatsächlich schon deutlich besser. Und dann nach der Messe habe ich mir dann so meine ersten Bücher gekauft und habe dann so themenweise immer so 3 Bücher parallel gelesen. Das, was in allen 3 drin stand, das war eigentlich gesetzt. Mhm. Ja, das konnte man, also das...
In der Hoffnung, die haben nicht voneinander abgeschrieben.
Wobei...
Weißt du noch, was für Bücher das waren?
Das eine war ein Taschenbuch von Charles McLean, das hieß einfach, glaube ich, nur Whisky. Die anderen beiden... das zweite war größer. Ich weiß nicht mehr. Boah, müsste ich gucken, habe ich schon lange auch nicht mehr reingeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also es war... Es war nicht Michael Jackson.
Okay.
Den habe ich mir erst viel später gekauft.
Ja.
Und Alfred Barnard tatsächlich, da bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche hinterher. So.
Ja, das ist schwierig auf jeden Fall, die zu bekommen. Ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Hätte sein können, du hast irgendwie so direkt
als Idee gehabt. Das, was ich mir wirklich... Mein erstes war so ein Taschenbuch von Charles McLean.
Ja.
Das hieß einfach nur Whisky.
Ja.
Und das ist, mir hat die Art und Weise hat mir gefallen, auch wie er geschrieben hat, weil es war immer irgendwo ein Funfact mit dabei. Mhm. Und das war, so ein bisschen Storytelling habe ich dann natürlich erst so ein bisschen später, findest du ja da irgendwo so ein bisschen deinen Weg rein und merkst dann, okay, das ist das, was die Leute tatsächlich ein bisschen mehr anspricht, das ist das, was die Leute eigentlich so gar nicht interessiert, so
ja.
Stupide Zahlen, Daten, Fakten, das ist eher so, das ist gut, wenn man das weiß.
2,2 Millionen Liter.
Ganz genau.
Ja, spannend. Ja.
Und 1783 ist die Katze gestorben.
Ja.
Wobei es gibt Leute, die können ja das tatsächlich...
Also Katzen und Hunde gehen ja immer. Also
ja, definitiv.
Also wann die gestorben sind, das ist schon wichtig, würde ich sagen.
Die Distillery-Katze.
Ja.
Genau. Ja, und dann habe ich mich da, wie gesagt, immer weiter reingearbeitet. Und dann gab es irgendwann das erste eigene Tasting. Da habe ich mich dann wirklich lange drauf vorbereitet. Das waren gut 4 Wochen. Hab die Gruppe, das waren Arbeitskollegen von meiner Schwester damals, die waren so Versuchskaninchen.
Ja, geil.
Ja, die hatten,
perfekt.
Die hatten halt, also klar, meine Schwester hat natürlich dann irgendwann mitbekommen, was ich da so mache und hat gesagt, hier, meine Arbeitskollegen, die trinken auch gerne Whisky, kannst du nicht mal ein Tasting machen? Ich so, klar, kein Problem. Dann habe ich mich dann wirklich 4 Wochen drauf vorbereitet, habe die so 4,5 Stunden mit Zahlen, Daten, Fakten gelangweilt, sodass sie am Ende wirklich froh waren, als die 6 Whisky dann durch waren. Und das ist so, bin ich da ein bisschen reingerutscht. Und dann 2012, also ich habe dann immer mehr Tastings und Veranstaltungen für Diageo gemacht. Und 2012 haben sie dann angerufen und gefragt, hier, wir sind gerade beim Meeting und haben beschlossen, dass wir wieder jemanden einstellen wollen, der sich nur um Whisky kümmert. Hast du Bock da drauf?
Ach, krass.
Und gesagt, ja klar.
Also hat es quasi einmal den Fuß in der Tür, hat auch gut funktioniert und dann auch noch so ein bisschen Glück dazu, dass zu dem Zeitpunkt die Entscheidung kam.
Viel Glück. Definitiv.
Ja.
Du sagst Diageo. Ich kenne auch Leute, die sagen Diageo oder Diageo oder keine Ahnung. Also gefühlt jeder spricht das ja irgendwie anders aus.
Ich habe auch schon mal gehört, die heißen Diego, also von daher.
Ja? Okay.
Also Dia der
das,
Tag.
Du hast das ja wahrscheinlich so aus der konzerninternen Sprache abgelehnt.
Ja, wobei,
oder spricht man das dort auch verschieden aus?
Spricht man tatsächlich auch verschieden aus, okay. Gerade wenn du nachher nach UK rüber gehst. Die haben zum Teil Diageo. Es ist einerseits Latein, andererseits Griechisch. Das heißt Dia, der Tag, Geo, die Welt. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Jeden Tag auf der ganzen Welt sollen halt die Produkte genossen werden. Und das kriegen sie auch eigentlich ganz gut hin.
Ja, ist ja global insofern.
Ja, also für mich war es eigentlich immer Diageo.
Ja.
So.
Du hast ja vorhin gesagt, Roe & Co. und auch Bullet.
Ja.
Da, auf den beiden Märkten waren sie ja zwischendurch ein bisschen schwach, ne? Und das ist dann sozusagen die Reaktion gewesen, da wieder drauf zu kommen, Irland und USA?
Naja, mit Bushmills, also Bullet gab es ja, war ja schon lange im Portfolio, der lief einfach nur ein bisschen nebenher und der hatte ja in Deutschland zu der Zeit auch nur 40 Volumenprozent und nicht die 45 aus den USA. Mhm. Interessanterweise war da sogar Farbstoff drauf hinten drauf angegeben. Wer das zu verantworten hat, ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, das ist so ein Sicherheitsding gewesen. Ja. So, wir schreiben es einfach mal drauf, damit sind wir auf der sicheren Seite.
So ungefähr.
Ne? Ja.
Und dann, genau, und 2013 hat man die Marke, wollte man im Endeffekt, hat man die Marke gelauncht, ist auf die 45 Volumenprozent hochgegangen, hat dann relativ schnell auch den Rye hinterhergeschoben.
Ja.
Und das hab ich dann gemacht. Im Oktober war das. Oktober, Anfang November war so ein bisschen die erste Präsentation.
Mhm.
Mit dem Storytelling dahinter.
Das war zusammen mit Rob, ne?
Auch, nein, oder? Rob kam erst später.
Okay.
Rob und die Alex Bisanz, ja, aus Wien, genau. Die kamen erst später dazu. Anderthalb, zwei Jahre später.
Mhm.
Genau. Die dann halt wirklich spezifisch auf Bullet gearbeitet haben.
Das war dann auf einmal da. Also man hat das irgendwie gemerkt, so bumm.
Ja, ja, ja. Und das haben sie ja auch wirklich extrem gut umgesetzt. Die Marke in der Gastronomie, in der Bar groß zu machen.
Mhm.
Und das Ganze dann praktisch in die Breite zu bringen.
Ja.
Ja, das war eigentlich immer ein Riesenvorteil von der Arbeitsweise von Diageo. Braucht man natürlich die Manpower dafür.
Ja.
Genau. Mhm.
Aber das heißt, du hast vorhin gesagt, das Produkt gab es an sich schon.
Ja.
Und irgendwo gab es dann die Entscheidung, okay, es soll ein bisschen größer gemacht werden. Aber kannst du kurz mal beschreiben, wie sowas abläuft, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, was... Du hast gesagt, das ist in der Bar passiert. Im Endeffekt, dass dann wird quasi auf die Bartender zugegangen, denen das Produkt vorgestellt, oder wie funktioniert sowas?
Genau, im Endeffekt, also die Strategien, die werden ja Jahre vorher entwickelt. Ja? Du kannst da nicht einfach letzten Endes hergehen und dann sagen, hier, ich habe hier ein neues Produkt, let's go, sondern es gibt dann wirklich eine Strategie dahinter, da ist dann auch entsprechendes Budget dahinter gesetzt. Dass du eben wirklich darauf arbeiten kannst. Normalerweise gibt es eine Drinks-Strategie dafür. Entweder es gibt sie oder sie wird halt entwickelt, dann länderspezifisch, was auch immer. Nicht jede Strategie funktioniert in jedem Land letzten Endes gleich. Du musst da immer so ein bisschen differenzieren. Und dafür war damals eben das Reserve-Team federführend verantwortlich. Das Reserve-Team hatte letzten Endes alle Malls unter sich. Alles so ab 30 Euro aufwärts an, mhm, an Spirituosen. Da gehörte Kettle One mit dazu, da gehörte Ciroc mit dazu, da gehörte Don Julio mit dazu, da gehörte Zacapa mit dazu. Ja, also einmal über die Kategorie, also einmal über das Portfolio,
okay,
so ab 30 Euro aufwärts. Und die waren dann halt wirklich in den Top-Bars unterwegs, in den Fünf-Sterne-Hotel-Bars, ja, in den Trend-Leading-Outlets, wie es immer so schön heißt. Und haben dort praktisch die Marken vorgestellt, im besten Fall lief es direkt über ein Pouring, ja, das dann halt wieder ein bisschen Geld kostet, beziehungsweise der Bar dann entsprechend bringt.
Ja.
Aber gerade mit Tanqueray, mit Kettle One und auch viel wirklich mit Bullet hatten wir aber auch wirklich damals Marken, wo die Bartender auch wirklich dahinter standen, was immer ein Vorteil ist. Ja? Und ja, es war nicht nur monetär, sondern es ging halt wirklich auch um den Spirit, um das Aromenprofil, was da dahinter steht, und die Mixability, was dann natürlich mit reinkommt. Und wir haben am Anfang gegen Bullet halt wirklich rein über Amazon. Ja, das heißt, wir haben das erst in die Bar gebracht. Dann haben wir, ich glaube, zwei Jahre später haben wir das Ganze dann bei Amazon gelistet. Und du hast im Endeffekt sehr gut auswerten können, wann wurde Bullet gekauft. Und das war in der Zeit zwischen 22 und 4 Uhr morgens. Ja, zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens, da ist der Großteil vom Bullet verkauft worden.
Warum nur?
Wusstest du halt ganz genau, okay, Strategie funktioniert. Ja, die Leute haben das jetzt gerade in der Bar probiert, finden es geil und gucken, wo kriegen sie das her.
Ja.
Ja, und das ist halt, und dann irgendwann hattest du so einen Drive da drauf, dass du das Ganze wirklich viel größer skalieren konntest. Und dann ging es halt in Anführungsstrichen die Standardbars, ja, ohne Wertung. aber einfach wirklich in die breitere Masse.
Ja.
Und dann kannst du das Ganze eben auch im LEH listen, kannst du das Ganze auch bei den Fachhändlern entsprechend unterbringen, weil die Fachhändler hatten das ja eh schon.
Und da nochmal auf Amazon zurück. Ich habe immer das Gefühl, wenn so ein Black Friday ist oder ein Prime Day oder irgendwie sowas, da ist ja die Hälfte Diageo von dem, was da irgendwie angeboten wird von, bei Spirituosen. Also da sind die auch stark, ne? Da geben die echt Gas.
Also ich bin jetzt seit 4 Jahren raus bei Diageo und von daher kenne ich die Strategie dahinter nicht mehr. Wenn ich mir das so anschaue, dann ist das momentan die Strategie. Ich meine, sie haben ihre eigene Website, über die sie vor allem ihre Premium...
Das ist dieses malls.com, ne?
Ich glaube, so heißen sie, ja.
So, wir sind doch hier unter uns.
Ja, ja, genau.
Ja.
Also über die sie ihre braunen Premium-Spirituosen letzten Endes selber vertreiben. Und ansonsten sind sie momentan eben im E-Commerce extrem stark unterwegs. Sie sind momentan, sind so ein bisschen zweigeteilt. Alles, was im unteren Standardbereich ist, ich sage jetzt mal Talisker 10, Sky, Storm, findest du bisweilen auch sehr viel im Hard-Discount. Ja, das heißt Lidl, Aldi, Netto.
Habe ich mir vor kurzem erst mit Metalltasse für 29,90 ein Tally 10 geholt.
Das ist zu teuer. Das ist zu viel bezahlt.
Finde ich nicht. Finde das eigentlich ein guter Preis. Aber gut.
Nein, ist alles gut. Und dann hast du halt die höheren Qualitäten, die mittlerweile einen Preispunkt haben, der ambitioniert ist,
ja,
sage ich mal.
Ja, ja.
Ja? Ist so. Ja.
Wenn wir bei Tally bleiben, der Tally 18, der ja super lecker ist.
Na, dann sind wir mittlerweile bei 220.
Ja, ich habe noch einen im Schrank, den habe ich für 85 gekauft.
Ich hatte vor ein paar, also es ist viele Jahre, es ist 15 Jahre oder so her. Bei mir im Real gab es praktisch so ein Regal-Shop-System von Diageo, was sie halt eingebaut haben, gerade bei den großen Flagship-Reals. Und da hast du praktisch wie so eine kleine eigene Classic-Mord-Welt in die Regale reingeschoben.
Cool.
Und hattest du so ein bisschen deine Schottland-Karte, dann konntest du jeweils auf die Marke, da war so ein kleiner Klingelknopf daneben, da hast du drauf gedrückt und dann hat praktisch auf der Karte geleuchtet, woher das, welche Region das ist und was diese Marke dann so ein bisschen ausmacht. War cool gemacht damals.
Schlau, ja.
Und da stand am Regal Highland Park. Kommen wir gleich dazu.
Machen wir.
Talisker 18 für 65 Euro.
Ja,
und ich
krass.
So, okay, geil.
Eine Kiste bitte.
Nach oben geguckt, steht ein Zehner, verdammt. Ja? Dann habe ich die aber weggeräumt und stand tatsächlich noch 2 Flaschen dahinter. Ne? Die sind direkt in den Einkaufswagen gewandert.
Ja, das glaube ich. Aber das Ganze macht ja nicht nur Diageo so. Also zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt über Amazon sprechen, wenn ich da schaue, da finde ich genauso Schlumberger-Marken, da finde ich genauso Marken, Highland Park finde ich auch da. Ja? Also Highland Park 12 jetzt erst wieder für unter 30 Euro zum Beispiel. Das tut mir manchmal persönlich ein bisschen weh, weil ich ja auch einige Fachhändler kenne, die dann sagen, ja krass, eigentlich müsste ich dort bestellen. Oder ich fahre bei uns in Thüringen, also ich komme ursprünglich aus Thüringen, der sagt immer, ja, fahre ich zum Globus. Kann ich günstiger einkaufen, als ich das beim Importeur bekomme. da habe ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, wo ich sage, so krass. Natürlich setzt man das auf das Pferd, weil alle Leute ja online bestellen, ja, aber irgendwie für den Einzelhandel tut es mir voll leid, beziehungsweise nicht Einzelhandel, Fachhandel.
Ja, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aus meiner Sicht gerade große Konzerne haben zwar in Deutschland irgendwo ihre Dependance, beziehungsweise ihre eigene Firmierung.
Mhm.
Viele konzernübergreifende Entscheidungen werden aber eben nicht in Deutschland gefällt, sondern in anderen Märkten. Und da ist UK für Europa eben meistens sehr weit vorn. Ich meine, Diageo sitzt in UK. Wir haben einige unserer Brandhouses bei Beam kommen entsprechend auch dorthin. So, und die Landschaft, auch gerade die Händlerlandschaft, ist in UK einfach eine ganz andere, als das in Deutschland der Fall ist. und so ein bisschen diesen Einblick in den deutschen Markt hat man eben nicht immer dort. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Konzepte kannst du auch nicht immer 1:1 auf einen jeweiligen Markt übertragen, sondern du musst da immer so ein bisschen adaptieren. Und du musst gucken, was ist die Quintessenz, was will ich erreichen? Und dann, wie erreiche ich das? Das ist ja der Outcome am Ende ist wichtig. Und wir haben in Deutschland einfach gewachsen, ein sehr starkes Fachhandelsnetz, Fachhändlernetz, die in den Jahren, als das Internet eben noch nicht so stark war, ich sage jetzt mal so ab Mitte der 80er, Ende der 80er, es gibt ja genügend Jobs, die schon auf diese Zeit zurückgehen.
Ja.
Die waren da einfach tolle Multiplikatoren. Ja, die haben das Ganze mit Leidenschaft und mit Herzblut an die Konsumenten getragen und so letzten Endes auch neue Fans geschaffen. Natürlich ist es für einen großen Konzern immer irgendwo einfacher, eine Palette irgendwo hinzuschieben und sich danach nicht mehr drum zu kümmern. Ganz so richtig ist das natürlich auch nicht, aber das ist ja rein vom Logistikaufwand her ist das natürlich irgendwo immer so ein bisschen einfacher, als wenn ein Händler nachher irgendwie 3 Flaschen bestellen möchte. Hm. Und Amazon ist einfach Fluch und Segen gleichzeitig.
Ja, total. Kann ich total nachvollziehen. Ne? Also für mich als Kunde ist es natürlich auch geil.
Klar,
ich muss nicht raus. Ich meine, ich kenne mich so ein bisschen zumindest aus, würde ich sagen. Ich weiß, was ich will. Ich brauche keine Beratung. Zack, bumm, kann ich mir sparen. Ja. Jetzt übertrieben gesagt.
Ja. Was du dann aber, also du verpasst dadurch natürlich aber auch immer mal wieder so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, ja, wenn du beim Händler
ganz
bist.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Und der letzten Endes auch noch gut sortiert ist und wirklich ja. Bock hat und eventuell auch noch so das eine oder andere offen hat und sagt, hier, pass auf, kann ich dir bieten, aber kennst du das schon?
Ja.
Ich vergleiche das immer gerne mit Musik. Früher haben wir Schallplatten gekauft, haben uns stundenlang im Plattenladen uns die Sachen angehört, bevor wir dann mal eine mitgenommen haben oder zwei und hatten dadurch einen riesen Background an verschiedenen Musiken erfahren auch und gehört. Ja. Und ich dachte immer, wenn das mal so kommt, dass man sozusagen das nicht mehr muss, dass man das so quasi aus dem Internet bekommt, dann steht einem ja die riesige Welt offen und man kann tausende Sachen ausprobieren. Fakt ist, ich klicke die Liste an, die Playliste, die ich kenne, die ich mag oder habe meine 3 Playlisten und bin viel zu bequem, ne? Sondern ich höre mir nicht mal mehr Alben an, ich höre eigentlich nur noch einzelne Songs. Also ich überspitze das jetzt, ne? Ist bei mir natürlich noch ein bisschen anders, aber ich will damit sagen, heutzutage hast du halt Playlists, was weiß ich, Hip-Hop Hot 100 oder irgendwas, US-Hip-Hop, und dann drückst du da drauf und da wird immer der neue Scheiß reingeladen, du musst dich eigentlich um nichts kümmern, das sind nur die Singles, Alben, keine Ahnung, machen die noch welche, ich weiß es nicht, so, ne? Interessiert mich auch nicht und dann bist du halt sehr, sehr in deiner Bubble drin.
Ja.
Und kriegst eigentlich gar nicht das, was du vielleicht links und rechts davon wäre. Ne?
Ja.
Und das, also ich finde, Musik ist dafür auch ein gutes Beispiel.
Das kann man gut vergleichen, das ist so. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. So. Das ist ja der Typ im Plattenladen, ne, der da so voraussucht. Und so ist ja auch der Typ im Whiskyladen oder im Spirituosenladen.
Ja.
Der macht ja auch eine Vorauswahl mit Sachen, wo er denkt so, ja, okay, ist cool. Oder ihr kommt vorbei und sagt so, guck mal hier. Und entweder findet er das gut, er bestellt ein paar Kisten oder eben nicht. Ist ja ähnlich, ne?
Ja.
Die Plattenfirmen hatten ja früher auch Ambassadore, die zu den Fachhändlern gefahren sind. Ich weiß das noch. Ich habe in Magdeburg studiert, Mary's Finest, ein Hip-Hop-Plattenladen. Da kam so ein Typ von Sony oder so ab und zu mal rein mit so kartonweise Zeug. Hier kriegst du für ein paar Taler als Händler, kannst du dann hier, kannst du Geld mitverdienen. Aber guck mal, dass du das Zeug pusht. Und wir dann haben uns gefreut. Ne?
Wie die Schneekönige.
Ja.
Also wie gesagt, um da jetzt nochmal auf Amazon zurückzukommen, ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst auf der einen Seite kannst du das Geschäft nicht liegen lassen, auf der anderen Seite musst du halt auch gucken, dass es irgendwo im Rahmen bleibt. Wobei ich natürlich auch immer höre, Amazon ist kein Preistreiber, sondern nur Preisfolger. Und wenn du dann mal Idealo aufmachst und die Flasche halt da mal irgendwo reingibst, dann ist Amazon halt oftmals eben nicht mal der günstigste Preis.
Ja.
Und das ist tatsächlich eigentlich viel schlimmer, dass die Preise dass der Preis, der am Ende im Endeffekt aufgerufen wird vom und der UVP, dass die so weit auseinander liegen. Das ist wiederum für die Konsumenten ist das ganz gut und ist auch so ein Indikator dafür, was ist eventuell auch der Kunde bereit dafür zu bezahlen.
Mhm.
Ja? Ich habe ja manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so eine hausgemachte Geschichte ist. Ich meine, für in Europa, da sind es in erster Linie eben die Holländer, die da immer wieder dazwischen hauen.
Ja.
Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass, das sind wir wieder jetzt bei UK, und dass das für viele eben so ein bisschen die Homebase ist. Und der Heimatmarkt, der muss performen. Und wenn dann halt am Ende des Jahres irgendwo noch Zahlen fehlen, dann kann man die eventuell erreichen, indem man das Ganze eben in so einen Markt reindrückt. Und alle anderen haben nachher wieder so ein bisschen das Problem hinten raus. Also das ist der freie Warenverkehr, das ist alles gut und schön. Unterschiedliche Steuern, unterschiedliche Zölle, Zölle ist falsch, aber unterschiedliche Alkoholsteuern, unterschiedliche Mehrwertsteuern etc.
pp. Genau.
Das sind natürlich alles so Punkte, die da so ein bisschen mit reinspielen. Und dadurch hast du halt nachher einfach eine sehr große Diskrepanz zwischen den Preisen. Musst du mit klarkommen. Habe ich nachher auch wieder bei Schlumberger so ein bisschen das Verhandlungsgeschick, das ich dann brauche. Ja, wenn es mal wieder heißt, ja, aber hier beim Holländer kriege ich es für den und den Preis.
Das ist ja ganz oft das Argument, ne?
Ja.
Einmal im Jahr bin ich auf der Tarona-Messe und stehe da auch hinterm Stand. Und das ist ganz oft dieses Argument auch so, man hat da so Flaschen stehen, denkt so, cool, hat einen guten Preis. Und dann aber kommt immer genau das, ey, guck mal hier, beim Holländer, oder hast du nicht gesehen? Und das ist ganz oft so, aber so sei es. Das ist nun, ja, tatsächlich Fluch und Segen gleichzeitig. Das werden wir auch nicht ändern können, glaube ich, in Zukunft. Das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen eher mehr werden, anstatt von weniger. Lass uns noch mal ganz kurz zu deinem Werdegang zurückkehren. Du hast dann das Angebot bei Diageo bekommen, hast als Master of Whisky, hast du vorhin gesagt, gearbeitet. Was hat das alles beinhaltet, diese Arbeit, um jetzt mal so einfach chronologisch voranzuschreiten?
Ja, wie ich das immer so schön letzten Endes im Tasting erkläre, stell dir vor, du bist beim Klassentreffen, ja, hast die Leute irgendwie 10 Jahre nicht gesehen und was kommt so als erstes um, was machst du jetzt? Das ist meine Antwort halt immer so, Autofahren, Whisky trinken, Geschichten erzählen.
Ja.
Und tatsächlich ist es genau das.
Ich weiß noch, du kamst hier mit einem großen Charan an, hattest hinten den Kofferraum voller Kleinlisch 12 Oloroso Cask und ich dachte so,
ja, da waren schon schöne Sachen immer mit dabei. Also tatsächlich das, was man oftmals eben nicht gesehen hat, meine Aufgabe bei Diageo und im Nachgang im Endeffekt auch, waren Tasting, Seminare, Schulungen, intern, extern, Whisky Food, Whisky Dine. Bei Diageo habe ich die ganzen Messen organisiert.
Mhm.
Das heißt, das war meine Entscheidung, auf welche Messe gehen wir, mit welchem Portfolio gehen wir dahin, wie setzen wir das um, wie viel Personal brauchen wir. Das lief alles am Ende über meinen Tisch.
Ja.
Ich habe sehr viel im Background gearbeitet, habe Tasting Notes. Im besten Fall musste ich sie nur korrigieren, glattziehen. Im schlimmsten Fall musste ich es, also was heißt im schlimmsten Fall? Im Ernstfall habe ich sie neu geschrieben.
Okay.
Das war gerade bei, wenn die Special Releases rauskamen, war das bisweilen abenteuerlich.
Die kamen dann aus UK und...
Genau, müsst euch letztendlich vorstellen, das ist irgendjemand, der Ahnung von der ganzen Materie hat, hat das mal geschrieben. Dann ging das in UK zu einer Marketingfirma, ja, und die hat daraus einen Text gemacht, der schön klingt. Dann ging das Ganze nach Deutschland, dann ging das hier zur Marketingfirma, die haben erstmal einen Übersetzer drüber laufen lassen, meistens Google. Und dann haben sie... dann haben sie wiederum geschaut, dass das gut klingt. Aber ob das jetzt fachlich immer noch richtig ist?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ist ja auch spannend, wenn man diese speziell englischen Lebensmittel wiedererkennt. Also dieses Weihnachtsbrot oder so. Wenn sowas auf der Flasche steht und das dann ins Deutsche übersetzt wird, stelle ich mir
das ist
schon ein bisschen
spannend.
Eigenwillig vor. Ja.
Das ist richtig spannend. Und da habe ich auch, lerne ich auch heute immer noch sehr, sehr viel mit dazu. Wenn ich sowas mache, habe ich immer gesagt, schickt mir bitte das englische Original mit. Damit ich mir wirklich, damit ich weiß, was ist der Kontext daraus. Ja, nicht einfach nur die Übersetzung, die stumpfen Hardfacts, sondern was wolltet ihr damit wirklich sagen?
Ja.
Und ich mache dann oftmals Google auf und Google das englische Original und lese mir dann letzten Endes durch, okay, was ist das überhaupt? Das war ganz häufig der Fall. Und in der Zeit, du lernst natürlich auch jedes Mal wieder was dazu, was einen auch wirklich weiterbringt. So, also wie gesagt, das war eine meiner Aufgaben. Ja, dann halt was wirklich Spaß gemacht hat, waren dann so Sachen wie eben so Special Release Tastings. Die haben wir ja dann einmal im Jahr wieder vorgestellt unseren Händlern, der Presse und so weiter. Das waren immer so Highlights im Jahr. Aber ich habe viel Blödsinn auch gemacht, tatsächlich. Also gerade bei Diageo.
Was heißt Blödsinn?
Naja, wir waren auf Norderney, waren wir mit drei Segelbooten, sind wir praktisch auf die Nordsee raus und haben...
Made by the Sea.
Ja, so ungefähr. Also nicht rein mit Talisker, sondern wirklich mit dem Portfolio. Und haben dann praktisch beim Sonnenuntergang, hatten wir alle drei Segelboote zusammen geknippert und sind dann auf das Größte gewechselt. Dann haben wir dazu mit 30 Leuten halt schönes Tasting gemacht. Und das war großartig, erinnere mich gern zurück. Oder in Lech, es gibt diese schöne Bergbahn von Lech nach Waadt rüber. Da fährst du praktisch wenig, du machst wenig Höhenmeter. Dafür hast du aber wirklich so eine 10 Minuten, Viertelstunde, bis du in Waadt bist. Und da habe ich praktisch drin gesessen. Jede dritte Gondel war gesperrt. In 10 Gondeln waren irgendwelche Weingüter, die ihre Weine vorgestellt haben. Eine Gondel war mit Schaumwein besetzt und ich hatte praktisch die 12. Gondel und bei mir gab es Schnaps. So, und die ersten anderthalb Stunden, zwei Stunden bin ich komplett alleine gefahren. Da hat sich noch keiner reingetraut, mittags um 12. Und am Ende wollten sie nachher gar nicht wieder raus. Weiß ich noch, da saßen wir.
Gondel, ich fahre noch eine Runde.
Ja, ja, die Gondeln waren für, ich glaube, 6 Leute zugelassen. Wir waren am Ende zu 9 drin. Aber der Betreiber saß selber mit dabei und sagte, ja, das passt schon, das mal. Und noch eine Runde. Und dann haben wir da wirklich Spaß drin gehabt. Also das sind so Sachen. Oder jetzt, als ich bei Schlumberger war, am Anfang... Heaven's Door war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite amerikanischer Whisky, auf der anderen Seite Bob Dylan dahinter.
Ich kann sagen, das ist der Bob Dylan Whisky, ne? Mit diesem Artwork, was so ein bisschen aussieht wie so Metallskulpturen.
Das sind Tore, die er selber zusammengeschweißt hat. Okay. Er hat ja extra die Black Buffalo Ironworks Studios gegründet und schweißt dort aus Schrott eigentlich wirklich Eisentore zusammen.
Ah.
Und drei dieser Tore hat man eben abgelichtet und die sind auf den Flaschen drauf.
Krass.
Okay. Und Bob Dylan ist auf der einen Seite natürlich irgendwo so ein bisschen das Zugpferd, auf der anderen Seite heißt es ja, wieder so ein Prominenter, der irgendwie für einen Whisky seinen Namen hergibt. Und da haben wir aber eine schöne Tour zusammengestellt mit einem Musiker zusammen, der tatsächlich mit Bob Dylan irgendwann in den 70ern mal auf der Bühne stand. Der John Kirkbride, kennt ihr den?
Sagt mir gar nichts.
Nope. So ein alter Schotte, der ist, ich weiß nicht, wie alt John ist, irgendwas um die 70. Und der ist halt, wenn der spielt wie Dylan original, der schrammelt halt einfach auf der Gitarre rum und das ist echt großartig. Dann haben wir halt, ich erzähle so ein bisschen was über den Whisky und dann spielt er einen Dylan-Song, den ich vorher ausgesucht habe. Und der thematisch irgendwie so ein bisschen dazu passt. Ja, und dann reden wir danach wieder über den Whisky. Und das war eine schöne Geschichte, habe ich öfters gemacht. Oder jetzt auch mit Highland Park, das, was wir während dem BCB im Alchemist gemacht haben. Da haben wir ja eine Gastschicht gehabt, Panda and Sons aus Edinburgh waren in Berlin und haben praktisch das Alchemist so ein bisschen übernommen, zusammen mit dem Team vom Alchemist. Und das war wirklich eine sensationelle Veranstaltung. Am Dienstag, also am BCB-Dienstag. Und ich hatte im hinteren Bereich, war auch so ein bisschen abgetrennt vom Hauptraum von, habe ich halt dann Highland Park 21, 25, 30 und 1990 Vintage verkostet mit ein paar geladenen Gästen. Das sind dann so die Highlights, für die du das ganze Jahr über eigentlich unterwegs bist.
Ja. Apropos Stars und Whisky, bei Highland Park habt ihr aus Game of Thrones die, ich weiß nicht, wie der Name von ihr ist, aber die sehr große Frau, diese Ritterin, die quasi wie ein...
Gwendolyn...
Ich kenne den richtigen Namen nicht und ich weiß, mir fällt auch gerade nicht ein, wie sie in der Serie hieß.
Ja, Brienne von Tarth.
Brienne von Tarth, genau. weil da habe ich mal irgendwie eine E-Mail von bekommen von Highland Park, ja. Also ich bin in diesem Newsletter auch drin. Und da war die dabei, habe ich gleich meiner Frau gezeigt und die, hey, cool, und so kommt die vielleicht mal nach Deutschland? Ich so, ich glaube nicht.
Nee, tatsächlich leider nicht. Das war eine reine Kampagne für UK. Wir haben die in Deutschland zwar gespielt, haben die aber, konnten die nicht so nutzen, wie wir es gerne getan hätten, tatsächlich. Also die waren ja wirklich unterwegs, das war kurz bevor ich angefangen habe bei Highland Park. Und haben, okay. Waren mit ihr unterwegs und die ist ja wirklich um die 2 Meter. Gwendolyn, der Nachname fällt mir gerade nicht ein. Ja, waren schöne Bilder, die da entstanden sind, ein schönes Video.
Ja, genau. Habe ich mal das angeguckt, ja genau.
Genau.
Spannend. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Tastings zurückkommen. Wie gehst denn du an ein Tasting ran? Du hast vorhin gesagt, du hast dich für dein erstes Tasting... wie viele Wochen vorbereitet? Es waren mehrere.
So 4 auf jeden Fall.
4 Wochen aufs Tasting vorbereitet, das ist heute sicher nicht mehr so. Wann ist denn für dich ein Tasting, ein gelungenes Tasting als Gastgeber?
Wenn alle Spaß haben am Ende. Wenn alle wirklich, wenn alle Spaß hatten, wenn sie viel gelacht haben, wenn sie bis zum Ende auch dabei geblieben sind. Das ist wichtig. Ich kann meine Tastings auch sehr lang ausweiten. Ja, das heißt, die 3,5 Stunden oder die 4 Stunden, die wir vorhin hatten, das ist... nicht unbedingt eine Seltenheit, wenn ich die Zeit habe. Das ist fürs Publikum natürlich manchmal, also 4 Stunden können lang werden. Und da ist halt so ein bisschen dann der Punkt, die Leute so bei der Stange zu halten, dass sie bis zum Ende wirklich dir zuhören, dass sie nicht ihre Eigendynamik da zu sehr entwickeln. Und dass sie am Ende wirklich happy rausgehen, dass sie sagen, Mensch, das war cool, ich habe was gelernt, ich hatte Spaß. Tolle Whiskys, die du vorgestellt hast. Das macht für mich eigentlich. Und wenn der Händler dann auch noch zufrieden ist und sagt, pass auf, ich habe sogar noch ein paar Flaschen verkauft, dann ist es eigentlich ein erfolgreiches Tasting. Wie gehe ich ran an Tastings? Naja. Also wie gesagt, das erste habe ich mich sehr lange darauf vorbereitet. Und dann ging es, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, du hast relativ schnell gemerkt, okay, das sind so Sachen, die kommen an.
Ja.
Das sind so Sachen, die interessieren eigentlich kein Schwein so richtig. Die ist gut, wenn du das weißt, aber du musst es ja nicht unbedingt rüberbringen. Und da irgendwann hast du halt so ein bisschen deine eigenen Stories, die da passiert sind. Ich weiß zum Beispiel, ich stelle halt öfters mal so die Frage, und hat noch jemand eine Frage? Und das ist jetzt so 2 Jahre her, saß eine Frau vor mir, die guckt mich an, hast du einen Hund? Und ich so, hä?
Ah, ja, verstehe ich.
Ja, du hast gefragt, ob ich noch eine Frage habe, oder ob wir noch eine Frage haben und ich will wissen, ob du einen Hund hast. Ich so, was? Und das hat wirklich, in dieser Frage hat sie mich eigentlich komplett rausgebracht.
Ja, krass, ja.
Weil das ist so random.
Ja.
Und dann so, ich so, ja, ich habe einen Hund. Ja, und dann, ja, solche Sachen oder keine Ahnung, das war auch irgendwann kurz nach Corona, ging es um das Thema Shave Toasted Rechard,
ja.
STR, Dr. Jim Swan. Habe ich halt so erklärt, naja, du nimmst halt das Fass und dann nimmst du Boden und Decke raus, dann wird das Fass innen ausgekohlt oder ausgekratzt und dann ausgekohlt. Ja. Linke Hand war so ein Achtertisch, fing einer an zu lachen. Hat kurz mit dem Gegenüber getuschelt, fing der an zu lachen. Die lagen nachher zu 8 fast unterm Tisch vor Lachen. 50 Leute im Tasting insgesamt.
Scheiße.
So, und ich so, na, ihr habt aber auch Spaß, wollt ihr uns vielleicht teilhaben lassen? Und dann meint sie, ja, das war gerade so schön, als du angefangen hast zu gendern. Ich so, was hab ich? Ja, du hast gegendert. Ich so, hä? Ja, du hast gesagt, dann wird das Fass innen ausgekohlt. Und ich so.
Also sinnlos Witze, Situationskomik muss ja auch dabei sein.
Ja, aber ja, wirklich, das war wirklich auch da wieder so. Nee, das, in diesem Moment bist du dann erstmal völlig raus. Alle so, die haben alle, glaube ich, so eine Sekunde gebraucht, bis sie verstanden hatten, was sie da gerade gesagt hatte.
Ja.
Oh, und Mann, also diese gesamte Situation war trotzdem so lustig.
Ja.
Und das kannst du, so, solche Sachen kannst du dann halt auch im Tasting wieder unterbringen später.
Also das kannst du ja dann später nochmal verwenden.
Ja, ja, definitiv. Jederzeit.
Ja. Ja. Und wie ist das? Also du hast ja im Endeffekt jetzt diese zwei Wechsel hinter dir,
ja,
quasi von Diageo zu Schlumberger, von Schlumberger zu Highland Park. Die Vorbereitung, die neuen Marken, wie ist das für dich, sich damit zu beschäftigen, das dann in Tasting unterzubringen? Liest du dir dann richtig viel Neues an? Keine Ahnung, jetzt für Highland Park zum Beispiel.
Ja, musst du.
Weil ich habe deine Tastings in Erinnerung, die sind ja irgendwie auch von Anekdoten gespickt und so weiter und so fort. Wo kriegst du sowas her?
also
alles wissen.
Also ja, das musst du. Und da sind wir wieder so bei der Ausgangsfrage, wie bereite ich mich auf ein Tasting vor? Ich sag mal, wenn das ohne dass es jetzt bitte überheblich oder so ausgelegt wird, auf ein Standard-Tasting, da komme ich an, im besten Fall sind Flaschen da oder ich bringe sie mit, stell die auf den Tisch und los geht's.
Ja.
Da mache ich mir relativ wenig Gedanken drüber. Weil das dieses Repertoire an Anekdoten ist mittlerweile halt so groß.
Ja.
Ich hab eine Struktur, die ich in den meisten Tastings anwende, dass wir auf der einen Seite so ein bisschen auf das Thema Sensorik eingehen, weil das machen aus meiner Sicht zu wenige.
Ja.
Den Leuten erklären, nicht den Leuten sagen, was sie schmecken, riechen, etc. pp., sondern den Leuten erklären, wie das funktioniert. Das ist so eine Sache, die ich irgendwann relativ am Anfang schon für mich entdeckt habe, was ich auch mega spannend fand, wo ich mich wirklich reingearbeitet habe, wo ich auch nach wie vor die Möglichkeiten nutze, wenn es wieder neue Erkenntnisse dazu gibt, dass ich mich damit beschäftige,
mhm,
weil du es halt wirklich umsetzen kannst, das ist wichtig. Und dann habe ich halt, ich will eigentlich immer so ein bisschen, also die Definitionen von Whisky mache ich eigentlich jedes Mal. Weil du hast oft halt Händler oder so, die sagen, ja, aber meine Leute kennen sich alle aus. Ja, die waren alle schon zigmal beim Tasting.
Ja.
Und dann kommst du hin, stellst drei Fragen und weißt, okay, wir fangen mal von vorne an.
Okay.
Und was ist aber auch nicht schlimm ist, ja, das ist ja, dafür bin ich ja da. Und aber einfach, dass wir so ein bisschen über die Definition drüber gehen, so ein bisschen wie die Herstellung abläuft und dann halt zu den Brennereien immer irgendwo was erzähle und da, wie gesagt, so ein bisschen wie Charles McLean vor mir dem Buch, dass immer irgendwo ein Funfact mit dabei ist, dass es interessant bleibt. Wenn ich dann der Wechsel zu Schlumberger war für mich mit sehr viel Arbeit verbunden. Du kennst viele dieser Marken oberflächlich, aber das reicht im Endeffekt für ein wirklich Tasting bedingt aus.
Also wenn du jetzt den Junggesellenabschied durchs Tasting führst, easy, aber oft sind ja deine Kunden, die im Tasting sitzen, ja auch Nerds.
Genau.
Ne? Im Zweifel beschäftigen sich mit der Brand schon länger als du.
Genau, da sind wir wieder bei der Katze.
Ne? Genau, ja, okay.
Wann war welche Katze, Distillery-Katze und wie viele Mäuse hat die geholt?
Ja.
Und sowas musst du dir dann halt irgendwo anlesen. Sich mit den richtigen Leuten unterhalten. Im besten Fall bist du schon mal da gewesen. Das ist das Allerwichtigste aus meiner Sicht, dass du vor Ort warst, dass du weißt, wie sieht's da aus, wie ist die Zufahrt. Ja? Hatte ich letztens wieder so eine Frage, war nicht mal mein Tasting, ich habe einfach nur mit drin gesessen. Und es ging halt um eine Brennerei, die ich kannte, und war die Frage, ja, wo denn die genau liegt, weil ich will jetzt nicht sagen, welches Tasting das war und welche Brennerei das war, weil dann tue ich dem Kollegen Unrecht. Aber auf jeden Fall, auf die Frage war er nicht vorbereitet. Der war so in seinem Tunnel, dass ihn die Frage halt auch komplett rausgebracht hat. Und wir waren zusammen dort. Ja, und er konnte die Frage in dem Moment nicht beantworten. Ich so, nee, das ist halt ein bisschen außerhalb, ein bisschen südlich von Elgin, mitten auf dem Feld. Ja, da kommst du normalerweise, fährst du dann vorbei und denkst dir, ja, was ist denn hier für ein Betonsilo? Aber dass da wirklich eine Brennerei dahinter steckt, das war in dem Moment, also das weißt du ja normalerweise nicht. Und da habe ich da einfach kurz so zack reingesprochen und fertig. Bei Schlumberger war es allerdings auch nochmal ein bisschen eine Besonderheit, weil ich in ganz andere, zu ganz anderen Leuten gekommen bin. Ich hätte jetzt fast gesagt in andere Kreise, aber das ist falsch. Ich habe nochmal ganz andere Leute kennengelernt, kleinere Händler, kleinere Distributoren, die ich zwar alle irgendwo über die Messen kannte, zu denen ich aber nicht so einen engen Draht letzten Endes hatte.
Ja, also es war ja vorher schon eine ganz schöne Maschine. Also ich erinnere mich, ich war irgendwann mal auf dem BCB und da hattet ihr dieses, was war das, Kesselhaus? Das war ja
Kühlhaus.
Kühlhaus, alter Schwede. Und das ist ja schon riesig alles gewesen, auch mit World Class und so weiter und so fort. Und dann zu Schlumberger ist, glaube ich, schon. Und dann nochmal zu Highland Park, das sind ja ganz schöne Schritte.
Ja, das war jetzt Konzern zu einem sehr guten, gesunden Mittelständler,
ja.
Wieder zurück zum Konzern. Und ja. Konzern hat sehr viele Vorteile, hat aber auch so ein paar. Also es geht auch nicht immer alles sehr einfach.
Ja.
So wie man das halt immer vergleicht, das ist ein riesen Ozeandampfer und der fährt geradeaus. Und wenn du nach links oder rechts willst,
genau,
dann entweder es dauert Ewigkeiten oder es ist gar nicht machbar.
Ja.
Ja, weil es auch einfach nicht auf der Linie liegt. Und da bist du mit Schlumberger halt schon deutlich flexibler unterwegs. Was mich bei Schlumberger gereizt hat, waren wirklich die Marken. Ich meine, Kavalan, super stark, aber immer noch Entwicklungspotenzial. Ben Romach zu der Zeit, das ist schade, dass
wahnsinnig guter Whisky,
dass wir die verloren haben.
Ach, okay.
Ja, dass sie zu Kirsch gegangen sind. Möchtest du noch was trinken?
Gerne. Ich würde ein Imperi Cocaine nehmen, bitte.
Ja. Und noch ein Carlsberg, oder?
Ja. Genau, ein Carlsberg.
Das hat wehgetan. Ansonsten hat Schlumberger, und das kommt mir tatsächlich sehr, sehr entgegen, sehr viele kleine, ungeschliffene Diamanten. Ja, das sind so Marken, die erklärungsbedürftig sind, aber das ist eben genau das, was mir eigentlich liegt.
Mhm.
So, und bei Highland Park war es jetzt wieder tatsächlich ganz anders. Du hast eine Marke, die ist gesetzt. Du hast eine Marke, die, ja, die hat eine starke Fanbase. Die hatten einen unglaublichen USP, was den Auftritt angeht, durch das Wikinger-Thema,
genau, ja,
was so kein anderer gespielt hat in der Form.
Auch in der Konsequenz, ne?
So. Und vor allem in dieser Konsequenz und über diese Länge der Zeit dann auch. Also tatsächlich, ja, ich kenne Highland Park noch ohne Wikinger, aber letzten Endes, war für mich immer so ein bisschen der Einstieg, also die Valhalla-Serie war so ein bisschen Einstieg in diese Wikinger-Ära und da weiß ich noch, da stand ich noch bei Karstadt, bei Kaufhof und habe im Endeffekt Beratung und Verkauf gemacht für Diageo und da standen die Abfüllungen drin.
Hast du heimlich gekauft?
Ja, natürlich. das war ganz spannend, weil Thor hat ja am Anfang nicht so viele Leute interessiert.
Warte mal, Thor war auch so eine Laubsägearbeit, oder?
Richtig.
Ja.
Das war die erste Laubsägearbeit.
Ja.
Und das hat am Anfang keiner so richtig gecheckt, dass das eine Serie wird.
Okay.
Ja, Karstadt hatte massenhaft Ware stehen. Und die haben den ja nachher wirklich auch massiv runtergesetzt, damit sie die endlich loswerden. Und ich war ja regelmäßig, war in Stuttgart im Kaufhof, ich war in Karlsruhe im Karstadt, ich war in Konstanz im Karstadt und da hast du die überall stehen sehen. Ja, und irgendwann hatten sie die dann auf 139, glaube ich, runtergesetzt. Dann habe ich mir halt damals zwei Flaschen gekauft. So eine habe ich aufgemacht und die andere habe ich irgendwie dann ein Jahr später, Freier war die zweite. Als Freier dann draußen war und die Leute langsam gecheckt haben, okay, da kommt noch was hinterher. dann waren sie auf einmal alle auf der Suche nach Tor. Und dann habe ich praktisch meine Flasche, konnte ich dann getrost aufmachen, weil sie bezahlt war.
Ja.
Ja, und das ist so, genau. Und aber das ist so, wann war das? 2009, 2010 ungefähr, als das Thema losging. Und es war zwischendrin auch so ein, hat man so ein bisschen den Überblick verloren, weil wirklich sehr viel mit einer hohen Schlagzahl auf einmal kam und dann hier noch ein Einzelfass. Das haben wir ja alles momentan so ein bisschen konsolidiert.
Ja.
Und es gab ja auch noch diese ganzen Travel-Retail-Geschichten, die immer so von der über die Online-Händler reingekommen sind, in Literflaschen und sowas.
Ich glaube, das war so 18, als diese ganzen Serien nochmal neu rauskamen, wo es wirklich, wirklich viel gab. Von Heiling Park, wo ich auch so dachte, alter Schwede, da habe ich tatsächlich, glaube ich, wöchentlich Post bekommen mit irgendwelchen Samples von Highland Park damals und dachte ich mir so, krass, was ist denn hier los auf einmal? Also das war wirklich verrückt.
Ja.
Und jetzt inzwischen, also was mich gewundert hat, ist erstens, dass jetzt irgendwie das Design schon wieder, in Anführungszeichen, schon wieder geändert wird.
Gut.
Und das zweitens ist so ein bisschen Ruhe reingekommen gefühlt.
Ja, also die Ruhe, die war tatsächlich wichtig und war, glaube ich, auch in Hinblick auf den Designwechsel. Der Designwechsel in Skandinavien gibt es ja das neue Design tatsächlich schon seit, oder in UK gibt es das neue Design jetzt so seit 4-6 Wochen. In Skandinavien gab es jetzt den ersten Teaser, die kommen, ich meine, entweder seit 1.12. oder ab 1.1. Wir werden noch bis März darauf warten. Das Wikinger-Thema ist natürlich auch ein sehr spezielles. Ja, das heißt, das Publikum ist so ein bisschen ausgesuchter, was darauf anspringt. Und man wollte das einfach ein bisschen offener gestalten. Und deswegen gibt es eben den Designwechsel.
Der ist so ein bisschen auch ein Schritt wieder zurück zum, eigentlich direkt zum Design davor. So. Von den Flaschen zumindest so ein bisschen.
So ein bisschen
moderner.
Die waren ja jetzt zum Schluss eigentlich super verspielt, die Flaschen, ne? Mit diesen ganzen Erhebungen.
Mit den ganzen Runen und den Ornamenten weiter. Genau. Das geht alles wieder weg. Hat natürlich auch, was den ökologischen Fußabdruck angeht, so ein bisschen einen Impact, weil du eben, die Flaschen sind halt einfach cleaner dargestellt.
Ja.
Ist auch der Grund, warum der 15er nicht mehr in der Keramikflasche ist, sondern auch wieder zurück in der Glasflasche. Der Inhalt ist der gleiche geblieben. Und das ist tatsächlich auch das Schöne bei dem Designwechsel, der Inhalt bleibt der gleiche.
Diese Keramikflasche habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise. Ist die einzige Keramikflasche, ist der 15er?
Gab's genau. Der 15er ist im Endeffekt so everybody's darling.
Ich meine, warum die Keramikflasche als einzige für in der gesamten...
Genau aus diesem Grund. Der 15er ist so ein bisschen everybody's darling. Du hast halt sehr viel Frucht mit drin. Der Sherryfass kommt eigentlich am besten durch in dieser gesamten Reihe. Und er ist ganz easy drinking. Und deswegen war der lange Zeit für uns so ein bisschen der Hero. Und den wollten wir natürlich auch optisch deswegen so ein bisschen herausstellen. Okay. Und deswegen die Keramikflasche.
Okay.
Ja. So, das war eigentlich der einzige Grund.
Weil so für so ein stringentes Produktdesign, also ich konnte mir den nicht so richtig erklären, ich habe nicht verstanden.
Ich muss gerade dran denken, auch in dieser ganzen Corona-Zeit und so, wo alle übelste Probleme hatten, überhaupt Flaschen oder Glas an sich zu bekommen und dann auch noch eine Flasche, die so speziell ist. Also jetzt unabhängig von der Keramikflasche, die ganz normalen Glasflaschen, mit dieser Prägung, mit diesem besonderen Design, das muss ja wirklich der Tod gewesen sein, dort weiterhin Outturn zu generieren und den abfüllen zu können und nicht zu sagen, ja scheiße, wir müssen jetzt mal umstellen auf Standard Liquor Bottle irgendwie. Das war ja auch noch ein bisschen, glaube ich, vor deiner Zeit da. Du bist ja quasi nach Corona da. Ich glaube, im letzten Jahr war das, im Dezember?
Genau, im Dezember.
Genau.
Ich bin jetzt ein Jahr dabei.
Ja. Aber hast du da was gehört, wie sich das ausgewirkt hat? Oder war das auch ein Grund, warum das geändert wurde? Alter, was ist das für ein krasser Cocktail? Entschuldigung.
Ja.
Ich bekomme hier gerade einen zusammengerollten 1-Dollar-Schein mit einem Kaffee in der Kaffeetasse.
Und
legales Kokain steht da einfach auf der
Beschreibung. Und einer Praline.
Und es ist hier tatsächlich weißes Pulver auf der Untertasse verstreut.
Ja, und der Cocktail ist in einer Kaffeetasse. Das sieht tatsächlich echt spannend aus.
Ja, ich bin gespannt. Sorry, nochmal, also zurück. Also da warst du irgendwie gemerkt, war das so ein Grund auch für diesen Wechsel?
Nein, ich das war sicherlich nicht der Grund für den Wechsel zurück zur Glasflasche, sondern weil es wirtschaftlich einfach die Flasche ist wirtschaftlich und was den ökologischen Fußabdruck angeht, tatsächlich einfach nicht optimal.
Ja.
Das heißt, auf der einen Seite ist es die einzige Flasche, die im Endeffekt in diesem im Gesamtportfolio die diese Form hat, die diese die praktisch auch eben nicht Glas ist, sondern wirklich Porzellan. Das ranzubekommen ist mit Sicherheit ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dass Edrington so gut vernetzt ist, dass sie auch während Corona so viel Flaschen zur Verfügung hatten, dass da kein großer Engpass entstanden ist. Der Engpass entstand tatsächlich primär dadurch, dass die Leute auf einmal wirklich für alles andere kein Geld mehr ausgeben konnten und deswegen halt wirklich massiv in Alkohol investiert haben. So, und das zweite Thema ist einfach die Abfüllung. Du musst jedes Mal, wenn du 15er abfüllst, musst du die komplette Abfüllanlage einmal umstellen und das ist ein Riesenaufwand.
Ich meine, unabhängig jetzt von der Keramikflasche, auch die Glasflasche hat ja so ein spezielles Design und ist ja wirklich, kannst du ja nicht. Ich meine, bei Diageo, die Standard Liquor Bottle, kann ich auch für andere Marken verwenden, höchstwahrscheinlich. Irgendwie, die werden schon ihre festen Bezüge haben, aber diese Flasche ist ja eigentlich Standard.
Genau.
Ne?
Gut, aber du hast letzten Endes hast du einen Lieferanten dafür.
Ja.
Und wenn dem nicht irgendwas Gravierendes passiert, du weißt ja ungefähr, was du an Output generierst und gibst ja deine Bestellung schon mit einem weiten Vorlauf ab, dass die auch die Produktion entsprechend hochfahren können. Also das hat nicht so viel Impact gehabt. Ja, das ist die Rohstoffe ranzubekommen waren während Corona ein bisschen schwieriger, aber alles in allem sind wir da ja durchgekommen.
Ja, ich denke, alle zum Glück relativ entspannt.
Zu der optischen Veränderung auch neue Abfüllungen?
Also momentan gucken wir, das habe ich ja vorhin gesagt, wir haben das ganze Portfolio so ein bisschen konsolidiert. 12, 15, 18, 21, 25, 30, 40. Das ist eigentlich so ein bisschen die Standard-Alterspyramide nach oben. Und daneben gibt es momentan Dragon Legend und die Fassstärke. So, Dragon Legend hat ein Wikinger-Thema. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Abfüllung über kurz oder lang entweder umbenannt wird oder ersetzt wird durch irgendwas anderes oder wegfällt. Eine der drei Möglichkeiten. Umbenennen ist, glaube ich, schwierig. Ersetzen sicherlich einfacher. Wegfallen wäre ein bisschen schade, weil das natürlich der ist, der am meisten Rauch mitbringt momentan. Und das schon auch Spaß macht bei Highland Park, wenn du eine Abfüllung hast, die eben mehr eigenen Whisky aus eigenem Malz mit dabei hat.
Mhm.
Ihr wisst, wie das funktioniert bei Highland Park?
Erzähl doch aber nochmal für unsere Hörer.
Okay, also tatsächlich, wir machen ja normalerweise etwa 20% unseres Malzes direkt selber on-site. Und dafür haben wir ja unser eigenes Torfmoor, wo wir wirklich von Hand ab Mitte April bis in den Juni hinein etwa 100 Tonnen Torf stechen. Und das ist das, was wir für unsere Malzproduktion für als Jahresvorrat brauchen. So, und normalerweise das Malz, was wir selber on-site produzieren, hat etwa 40 Parts per Million Phenol. Das heißt, wir sind ordentlich irgendwo zwischen Lagavulin und Artbeck gelegen.
Ja.
Mhm. Normalerweise mischen wir das aber 20% mit 80% ungetorften Malz von Simpsons vom Festland. Sodass du nachher auf ein Phenol-Level kommst, das liegt ungefähr so bei 8 ppm im Malz. Und über die Produktion verlierst du nochmal ungefähr die Hälfte, ja, über den Herstellungsprozess, ja, sodass du so bei 3-4 ppm im fertigen Whisky landest. Und 4 Wochen im Jahr, nämlich immer vor der Silent Season, wo wir notwendige Reparaturen durchführen und die Brennerei wirklich nochmal grundgereinigt wird, arbeiten wir zu 100% mit unserem Malz. Das heißt, dieser Whisky hat dann eben wirklich die 40 ppm Phenol im Malz.
Ja.
Hast du nachher so um die 20 nachher im fertigen Brand. Kommen ganz normal ins Lager, wie alle unserer Whiskys entsprechend auch, und werden in einzelne Abfüllungen mit eingearbeitet. Und der Whisky, der in der letzten oder in der jüngeren Vergangenheit den höchsten Anteil mit dabei hatte, das war Wallfahrer. Und aktuell im Standardbereich ist es eben Dragon Legend, wo einfach 1, 2, 3 Fässer mit eingearbeitet sind. Und auch im Car Strength ist ein bisschen was davon mit drin, sodass die einfach kraftvoller vom Rauch und vom Torf her rüberkommen.
Mhm.
Ja? So, das heißt, deswegen wäre es schade, wenn der Dragon Legend am Ende wegfallen würde. Sonderabfüllungen wird es auch in Zukunft geben. Dafür haben wir einfach viel zu viele spannende Fässer wirklich im Lager auch liegen. Ich habe heute die Übersetzung für den One-Pager für den neuen 56-Jährigen gemacht, der im Januar kommt. Mhm. Unser ältester Whisky, den wir bis dahin eben überhaupt mal abgefüllt haben. Und die Story dahinter ist halt schon mega spannend.
Ja? 56 Jahre?
56 Jahre.
Bringen ja gerade relativ viele so 60 Jahre, 56 Jahre, 50 Jahre und so weiter raus. Finde ich bemerkenswert, dass das auch gekauft wird. Es wird ja gekauft. Ja? Das sind ja immer so, so Leuchttürme irgendwie. Ne? Dann kann man sich den nicht leisten, dann kauft man den 18-Jährigen.
Genau so funktioniert das.
Ne? Das ist ja die Idee dahinter. Das kann ich auch verstehen. Aber wie viele Flaschen kommen da raus? Das ist ja minimal. Das sind ja ein paar Fässer oder sowas. Und der Aufwand, der dafür betrieben wird, der ist ja schon enorm.
Also das ist richtig. Deswegen ist ja auch der Price Tag dann entsprechend so hoch.
Touché.
Also tatsächlich die Fässer. Es waren 10 Fässer, die 1968 destilliert wurden und befüllt wurden.
Ja.
Ja, das waren 10 Refill-Fässer, 4 Hogsheads und 6 Butts, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ich habe es heute erst übersetzt und geschrieben, aber ja. So, und die hat man 2008, hat man die miteinander vermehlt und hat sie wiederum in First Fill Sherry Season Fässer umgelagert und dann neu eingelagert.
Oh, krass.
Und aus diesen Fässern, die dabei noch übrig geblieben sind, wie viel hat Gordon Motion, unser Master Whisky Maker, tatsächlich nicht gesagt. Da sind die 50er, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, entstanden, aber auch der 54er aus dem letzten Jahr. Und der 56er stammt jetzt aus einem Punchen. Ja? Und American Oak Sherry Seasoned. Und dieses Fass wurde bis jetzt eben noch nicht eingearbeitet. Das heißt, da war noch keiner dran vorher. Und das ist halt mega spannend. Wie viel sie wirklich rausgenommen haben, wie viele Flaschen das sind, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen, beziehungsweise die Frage muss ich nochmal stellen. Ob ich eine Antwort bekomme, werden wir sehen. Aber ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und das sind natürlich Liquids, die nicht mehr in der Menge verfügbar sind, wie sie halt ursprünglich mal reingingen durch den Angel Chair. Und entsprechend dann halt ihren Preispunkt haben. Also ich weiß, er wird irgendwo so bei 49.000 Euro liegen, die Flasche. Und wir kriegen aber auch nur eine nach Deutschland.
Okay. Ja? Ist sie schon verkauft?
Ich meine, wir haben einen Interessenten.
Ja, krass, ne? Das meine ich.
Genau.
Wie verrückt ist das, dass sowas kommt halt eine nach Deutschland? Ist
eigentlich schon 56. Geburtstag, wenn du die Kohle hast.
Klar.
Warum nicht?
Ja.
Also ey, ob du dir nun einen 12. Porsche kaufst oder halt mal so ein Fläschchen, würde ich doch auch machen.
Ja, habe ich erst.
Oder?
Ja. Also das wird auf jeden Fall wird das wieder so ein Highlight, so ein Leuchtturm, wie du sagst.
Ja.
Das sind halt so die Prestigeprojekte, mit denen du zeigen kannst, was du halt wirklich kannst. Und ist das halt.
Findest du es persönlich jetzt, also unabhängig auch von der Marke, findest du ganz alten Whisky zwangsläufig besser als, hast du so einen Sweet Spot vielleicht auch, wo du also sagst, so, dass da ist eigentlich der meiste Whisky auf seinem Zenit oder oftmals?
Also ist tatsächlich ganz unterschiedlich und in der Vergangenheit hattest du ja in den Special Releases, jetzt sind wir wieder bei Diageo, hattest du in den Special Releases ja sehr häufig die Talisker 25, Talisker 30.
Mm.
Der 18er war schon immer schön und ist für viele auch so ein bisschen die Benchmark. Wenn du 25 und 30 separat hattest, waren beide großartig. Wenn du sie direkt im Vergleich hattest, hat in 95% der Fälle der 25er gewonnen. Ja, weil er einfach mehr Leben hat und noch mehr Ecken und Kanten, an denen du dich festhalten kannst. Und das ist natürlich halt immer so ein bisschen der Punkt, dass du das Ganze nicht zu glatt gebügelt bekommst. Ich denke, durch das Umlagern der Fässer in nochmal Frische hast du einfach diese Ecken und Kanten erhalten. Jetzt, um auf den 56er nochmal einzugehen. Ich werde diesen Liquid mit großer Wahrscheinlichkeit nicht probieren können. Aber das ist so in meiner Vorstellung. Ich persönlich mag Whisky aus dieser Zeit. Und das ist der Vorteil, wenn man halt so lange in dieser Branche arbeitet und schon das eine oder andere auch gesehen hat und das eine oder andere Tasting gehalten hat, dann hast du öfters mal die Möglichkeit, aus dieser Zeit was zu bekommen. Für mich, die vom Produktionsdatum her, das älteste war, ich glaube, 44, also 1944 destillierten Talisker. Hatte ich auf einer Messe mal in einem Tasting mit drin, hier Finest Whisky Deluxe in Berlin. Hatte ich dann mal ein sehr, sehr schönes Talisker-Tasting. Und da war das eines der Highlights und das war großartig. Ansonsten, ich hatte mal, das ist lange her, ein Tasting, da hatten wir Knockendu 21. Ja, der eine war destilliert 1962 und abgefüllt 83 und der andere war von 1990 und abgefüllt 2011.
Ja.
Ja, so dass du die Eckdaten waren exakt die gleichen, beide bei 43, beide 21 Jahre. Zwischen diesen beiden Whiskys lagen Welten.
Was glaubst du, woran das liegt?
Das ist eine ganz einfache Geschichte. Andere Getreidesorten, andere Hefestämme, wesentlich mehr Zeit.
Und dreckig. Und
dreckig, genau.
Oder?
Und
ja.
Bei vielen dieser Abfüllungen aus der Zeit, jetzt beim Knockendu 21 nicht, weil das war ein Vintage, aber bei vielen dieser Abfüllungen, da hast du dann halt irgendwie zwei, drei Fässer, die sind 21 Jahre alt und dann hast du aber noch 10 hinterher, die sind vielleicht schon 30 Jahre
ja.
alt. Und das sind alles so Punkte, die einfach den Whisky verändern.
Mhm.
Ja? Und das ist nicht schlimm. Aber du merkst, also gerade wenn du die halt wirklich so im direkten Vergleich hast, merkst du halt wirklich die Unterschiede. Und das Spannende dabei war, das Publikum, da waren ein paar Leute mit dabei, die Nerds, ja, mit langer Whisky-Erfahrung,
ja.
Die standen auf den Alten. Das Gros waren, Einsteiger ist das falsche Wort, aber Beginner würde ich nach wie vor nennen, ja. Und die fanden den neuen besser als den alten.
Das ist ganz oft so. Wir sind ja auch ab und zu beim Jens Fahr in Delitzsch. Und wir haben, das war in diesem Jahr, McAllen 12. Der eine irgendwie steinalt, 80er Jahre, keine Ahnung. Also Liquid aus den 70ern, Ende 60er, irgend sowas.
Ja.
Und einen modernen. Und da habe ich mich selbst erwischt. Wo ich gesagt habe, so krass, der Alte, Also es war gut, tatsächlich kannst du auch nicht wegreden, war wirklich gut. Aber bei dem neuen war halt irgendwie teilweise so ein bisschen mehr Punch drin, da war halt von allem ein bisschen mehr, weißt du, wie das ist, ne? Alles ein bisschen hochgedreht. Mhm. Ich bin so, ja, kann man machen. Mhm. Und ich glaube, ganz oft ist es, vor allen Dingen in einem Tasting, hast du halt eben nicht diese Situation, wo du dich richtig drauf einlassen kannst, dass du dann ganz schnell auch als unerfahrener, also Anführungszeichen, Genießer dann irgendwie sagst, so krass, ja, die neuen sind vielleicht ein bisschen besser.
Ich finde, man tut beim Vergleich noch manchmal Whisky Unrecht, ne?
Der neue kann auch besser sein.
Ja, das ist, wie gesagt, wenn du diesen Old Style tatsächlich magst, dann führt einfach nichts an den alten vorbei.
Ja.
Ja, dann das, was die damals produziert haben, das hast du heute nur noch ganz, ganz selten. Und die neuen, also am Ende müssen wir uns nichts vormachen. Das, was du, entweder du musst richtig in den Geldbeutel greifen, ja, und bei einer Auktion Glück haben, dass die Flasche, die du haben möchtest, drin ist und dann unter Umständen halt, wie gesagt, richtig tief in den Geldbeutel und in den sauren Apfel beißen und dir die Flasche leisten.
Ja.
Oder du kaufst dir halt die normal, und das ist nicht schlimm, die sind ja nach wie vor, also das ist eigentlich, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie einen komplett schlechten Whisky jemals gehabt hätte, den ich zwei, dreimal. Aber also die meisten Sachen haben ja auch irgendwo ihre Berechtigung und ihre Fans. Und die haben sich halt verändert. Das weißt du aber auch nur, wenn du halt die Möglichkeit hattest, solche alten Sachen mal zu probieren. Und wenn du dich halt auch drauf einlässt.
Wir haben beim Jens ja, also das war zumindest mein ältester Whisky, war der White & McKay Blend, also ein 30-jähriger Blend, und auf der Flasche stand 72 abgefüllt. Mhm. Also 42, der jüngste Stoff da drin. Das war das älteste, was ich da bisher hatte. War auch beim Jens halt probiert. Auch, ja, ein Traum, ne? Also hat schon Spaß gemacht. Wobei, weil wir ja bei Highland Park einig sind, da ist ja auch mal die Zeitreise wunderbar, weil man ja immer noch gut ausgesucht auf Plattformen etc. immer noch mal den 12er bezahlbar findet.
Halt die Klappe.
Hast du jetzt gerade einen Painpoint aufgemacht? Oder?
Nein, das ist ja wirklich so. Ich weiß noch genau, ich habe das auch irgendwann, ich war auch wieder irgendwann beim Jens, und ich habe gesagt, hier Highland Park 12, Dumpy Bottle, würde ich gern probieren. Guckt er mich an, sagt so, das hat dir der Teufel gesagt. Und es war wirklich so. Also hat mir nicht der Teufel gesagt, ich fand es einfach spannend, wie die Flasche aussieht. Dann habe ich das probiert und dachte mir so, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Also das ist ja wirklich so eine einfache Flasche im Endeffekt gewesen, ne? 12 Jahre alt, Standard, 80er Jahre alt, bis Anfang der 90er oder so. Und dann riechst du da rein und denkst dir schon mal so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ne? Und das war früher Standard.
Ja.
Warum bin ich so spät geboren?
Ja.
Auf und der anderen Seite, der 12er heute ist auch gut.
Der ist auch gut.
Ja, definitiv. Aber er hat sich halt verändert.
Ja,
absolut.
Das ist, und das ist, ich hatte ja auf der Interwhisky, war ja der Martin Markwarzen mit dabei. Das ist ja unser Global BA bei Highland Park.
Der ist schon so lange dabei, oder?
Also 19 Jahre.
Ich finde es so krass, der Typ, seitdem ich mich mit Whisky beschäftige, sehe ich den.
19,
der ist auch eine Erscheinung.
19 Jahre, er sagt immer so, der dienstälteste Whisky BA auf diesem Planeten auf einer Marke.
Wahrscheinlich.
Ja. Und ein großartiger Typ. Und ihn kannte ich halt auch von früher schon, von den ganzen Messen. Und ich meine, wir sind ja auch beide Keeper. Er ist Master. Da muss ich noch hin. Irgendwann mal vielleicht.
Das musst du mal erklären, Keeper. Wie wird man Keeper of the Queich?
Ja, erzähle ich euch gleich. Machen wir erstmal das Tasting noch.
Ja.
Und ich hatte letztes Jahr, als ich angefangen habe, hatte ich das Glück, dass ich direkt in der zweiten Woche eben nach Orkney fliegen durfte und mir das Ganze vor Ort anschauen konnte. Und Martin hat uns dort empfangen und hat uns da 3 Tage so ein bisschen über die Insel gescheucht. Und das war super. Der hat uns am ersten Tag hat er uns die Brennerei gezeigt mit den jeweiligen Besonderheiten. Und am zweiten Tag waren wir auf der Insel unterwegs, haben uns so Skada Brae angeschaut und Jasnaby und Rings of Brodgar etc. pp. und Standing Stones of Stannis. Und am dritten Tag sind wir dann letzten Endes wieder in die Brennerei und dann mussten wir ihm die, also wir durften wir ihm dann die Brennerei zeigen.
Ah, okay. Ja,
das war, da war der Kollege aus den Nordics war mit dabei und der Kollege aus London war mit dabei. Die waren beide relativ neu auch zu dieser Zeit.
Mhm.
Und das war halt mega spannend. Und das Schöne war, wir durften überall rein und wir durften auch jede Frage stellen und haben die meisten Fragen auch beantwortet bekommen. Ja? Und da sind wir wieder so bei dem Thema, dass wir, dass du halt, es ist immer super, wenn du mal da warst und wenn du halt den richtigen Leuten die Fragen stellen kannst und auch noch Antworten drauf bekommst. So, und genau, und er hat, wie gesagt, jetzt war er letzte Woche, nee, vor 3 Wochen war er da und wir hatten das Tasting auf der Interwhisky und da sind wir eben auch auf dieses Thema gekommen, so alt und neu oder alt und aktuell, neu ist ja falsch, aber alt und aktuell.
Mhm.
Und er hat auch gesagt, naja, beim 12er ist es eine ganz klare Geschichte, die kam Mitte der 80er Jahre, kamen die auf den Markt und ihr müsst euch vorstellen, von 100 Fässern waren da vielleicht 10, 12 Jahre und die anderen gingen halt weit in die 20 Jahre rein. Und damit kriegst du einfach eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Aromfülle damit rein. Und heute kannst du das gar nicht machen. Heute hast du halt, bist du am Limit der Produktion und guckst, dass du halt dass du halt die Nachfrage bedienen kannst. Und dann hast du eben aus 100 Fässern sind eben 95, 12 Jahre und die anderen 5 sind noch ein bisschen älter. Und damit veränderst du einfach den Charakter, Punkt aus Ende. Aber nach wie vor super. Das, was Highland Park ausmacht,
krass,
kommt eben nach wie vor durch.
Das Verrückte ist, das hat, also jetzt, wo du es erzählst, macht das absolut Sinn, weil Ende der 80er Jahre, Weltwirtschaftskrise, bla 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 bla, viele Brennereien irgendwie gar nicht produziert, zugewiesen. Ja. Da kann man natürlich auch einfach den alten Stock da reinschmeißen.
Ja.
Scheiße.
Ja, da waren so. Ja sogar die Blends immer gut, ne, aus der Zeit.
Ja, das war ja immer noch so die Zeit der Blends.
Es gibt tatsächlich so eine Website, wo für Blends angegeben ist, welche Jahrzehnte, welche Jahre man kaufen soll. Da steht zum Beispiel für White Horse da, Anfang der 80er nicht kaufen ist scheiße, ab 85 bis 89 kaufen ist richtig gut und davor aber auch wieder kaufen. Und so wird, also das ist ja dann wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Sachen so, aufgrund dessen, dass halt eben diese Whisky-Schwemme, damals kann man ja so sagen, hat man ja gesagt, ne, so ein bisschen
auch wenn man war. Wenn man in die jüngere Geschichte guckt, dann kennt man das ja von Glendronach eigentlich. Durch diese Schlusszeit und dann hast du dann erst den 15-Jährigen. Ich hatte einen 2013 oder 2014er 12-Jährigen in so einer Literflasche, so eine Travel Retail Buddel. Und der war göttlich, ne? Der war super. Der war absolut wunderbar. Und dann habe ich mir dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal einen 12er geholt. In Erinnerung war der irgendwie besser.
Passt nicht so richtig zu meiner Erinnerung.
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich halt immer dann so ein bisschen der Punkt. Also wie gesagt, die aktuellen Whiskys sind natürlich irgendwo der Nachfrage geschuldet. Die sind nach wie vor sehr gut und wenn wir mal in 10 Jahren wieder uns treffen und die nächste Runde Podcast aufnehmen, dann werden wir auch wieder einen anderen Charakter haben.
In die den 2000er Whiskys, das war großartig.
Ja, die waren wirklich noch großartig. Aber da kennt dann auch kaum noch jemand noch.
Jetzt wirklich haben die Whiskys nur 30%.
Und der Tim sagt, hätte ich mir mal den 15er in der Keramikflasche geholt.
Ja, so ungefähr wird das
nie wieder gekommen.
Und ich sage, ich habe noch eine.
Ja, genau, so wird das. Aber wir haben gerade so das Thema Keeper angeschnitten.
Ja.
Ich überlege gerade, wann war das? 2017 oder sowas?
2017,
da haben wir uns nämlich, du warst frisch Keeper und da haben wir uns auf dem WCB gesehen.
Genau, da bin ich direkt aus Schottland gekommen.
Da kamst du aus Schottland und da war dieses Johnny Walker, wo man seinen eigenen Blend herstellen konnte.
Richtig, und mit Caroline Martin damals in dem Blending Room.
Genau, im und Kühlhaus. Ich weiß nicht, ob du dich von Heppmau an die Maria erinnerst.
Ja.
Das ist eine meiner besten Freundinnen und die hat mich damals dir vorgestellt und ich dachte so, krass. War so ein bisschen gefühlt so, okay, cool, krass. Und da hast du es nämlich erzählt gehabt, dass du gerade aus Schottland kamst und genau diese Story, deswegen weiß ich es noch so ein bisschen.
Okay, das habe ich verdrängt irgendwie.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn da irgendein Hans da steht.
Da hatte der Tim, da hatte der Timo noch Haare.
Da hatte ich tatsächlich noch Haare.
Ach krass, okay, ja. Cool.
Da hatte ich
musst
noch
dir mal ein Foto zeigen. Ja. Das würde mich wirklich interessieren.
Da hatte ich erst ein Kind.
Okay, ich bringe dich jetzt nicht in Verlegenheit, wie viele es jetzt sind.
Alle, nee, sind zwei, alles gut.
Von denen du weißt.
Keeper, was ich davon weiß, ist im Endeffekt, man muss sich, um dort in dieser, ist es eine Gilde, würde ich fast sagen, aufgenommen zu werden, um den Whisky in der Welt verdient machen, viel für Single Malt Scotch. Wichtig, tun. Und man muss vorgeschlagen werden, ist glaube ich auch noch so ein Ding. Das heißt, jemand, der schon Keeper oder Master ist, der muss eine weitere Person oder so vorschlagen. Zwei mindestens? Okay.
Also, ursprünglich gegründet, also es ist eine Gesellschaft, eine Society. Ursprünglich gegründet wurden die Keepers of the Quaige von der Scotch-Whisky-Industrie, um Leute auszuzeichnen, die sich praktisch um Scotch-Whisky verdient gemacht haben.
Genau.
Mhm. Und so ist es nach wie vor bis heute. Deswegen ist es auch in erster Linie mal auf Scotch-Whisky beschränkt.
Ja.
Klar, die Leute, die diese Auszeichnung bekommen haben, sind im gesamten Whisky-Bereich meistens unterwegs.
Ja.
Und werden dann halt irgendwann eben zum Keeper ernannt. Und du brauchst tatsächlich einen bestehenden Keeper, der dich vorschlägt mit deinen Eckdaten. Und du brauchst einen zweiten Keeper, der das Ganze praktisch bezeugt, bekundet,
bestätigt.
Unterstützt, bestätigt. Genau. Mhm. Und du musst im Normalfall mindestens 7 Jahre in dem Bereich wirklich gearbeitet haben und eben auch nachweisbare Erfolge damit.
Zutage bringen.
Zutage bringen.
Ja.
Aber war ja bei dir offensichtlich kein Problem.
Ja. Du hast ja schon gefühlt ewig. Ich habe heute nochmal das Presse-Release mir angesehen. Ich glaube, du hast, als du Keeper wurdest, schon 13 Jahre oder so in der Whisky-Industrie zumindest gearbeitet.
Ja, wie gesagt, ab 2003, 2017 waren knapp 14 Jahre.
Ja.
Das ganze Thema losging, das weiß ich noch, das war mein damaliger Head of Reserve. Der hat mich irgendwann im Januar oder so, hat er mich mal angerufen, hat gesagt, hier Plaue, ich brauche eine englische CV. Ja, und ist praktisch ein Lebenslauf, aber spezialisiert auf Whisky, was du halt im Whisky gemacht hast in den letzten Jahren.
Ja.
Ich so, Christian, wofür? Egal, mach mir das fertig, hast eine halbe Stunde. Und so, okay, alles klar. Ich das rübergeschickt, dann kam es nochmal zurück, er sagt, hier, das und das und das, musst du bitte noch ein bisschen weiter ausschmücken. Okay, alles klar. Und irgendwie ein paar Wochen später, damals habe ich das gar nicht, großartig wahrgenommen, hat mein Direktor, Line Manager, gefragt, ja, wie das ist mit den Keepers, wie das funktioniert, wie man da wie man zum Keeper ernannt wird und ob das ein Ziel wäre. Und habe ich ihm das kurz erklärt und habe gesagt, du, Ziel, ja, wenn irgendjemand mal der Meinung ist, dass ich soweit bin und das irgendwie verdient habe, dann werde ich da nicht Nein sagen, aber meinen Job mache ich deswegen halt auch nicht anders.
Ja.
So. Und im Juni rief dann mein Head of Reserve wieder an und meinte, hier, Plaue, pass auf, du kriegst demnächst eine Einladung zu den Keepers, bitte nicht löschen, ist kein Fake. Und ich so, ja, wie? Und meinte, ja, wir sind da schon sehr lange dran. Oder wir sind da tatsächlich schon eine ganze Weile dran und hatten bisher nie so den richtigen Kontakt dazu. Und er hatte kurz vorher praktisch dann nach Westeuropa, nach London berichtet. Und da kam dann eben dieser Kontakt zustande, sodass sie das dann irgendwie hinbekommen haben. Und haben halt gesagt, ja, das, was du halt für uns und für Scotch Whisky getan hast, das ist outstanding und wir wollen das ganz gerne honorieren. Und deswegen haben wir das eben gemanagt, dass du da vorgeschlagen wurdest und wurdest angenommen. Und im Oktober Fahren wir übrigens zusammen, weil ich krieg's auch.
Das habe ich gesehen.
Genau, fahren wir eben zusammen nach Schottland und dann ja, werden wir zum Keeper ernannt. Das war dann natürlich großartig, du darfst immer eine Person darfst du mitnehmen. Ich habe damals meine Mama mitgenommen und da erzählt sie heute noch davon. Da war total geflasht. Wir waren bei Glen Eagles untergebracht. Das heißt, da war auch nicht so die schlechteste Adresse. Und ja, sind halt, ich glaube, am Samstag sind wir rübergeflogen. Montagabend war das Bankett. Und dann waren wir Samstagabend, waren wir schön essen. Sonntags waren wir dann im Archiv von Diageo unterwegs und waren in der, hier in der, was ist das, Eulerei ist das falsche Wort. Die haben bei Glen Eagles im Endeffekt ihre eigene Greifvogel-Zucht.
Nee, Zucht. Nicht, aber.
Ja, also die halten im Endeffekt Greifvögel und,
ja. Und nutzen. Falknerei, ja.
Falknerei passt Falknerei. Eigentlich ganz gut.
Du hast recht.
Und da sind wir dann wirklich mit den Vögeln auf dem Arm, waren wir dann auf der Wiese und durften die fliegen lassen und so weiter, haben uns alles erklärt, das war echt großartig. So, und dann Montagabend ging es dann eben zu Blair Castle. Und auch da immer noch, ja, cool halt. Ja? Kilt an, hatte ich ja da zu dem damaligen Zeitpunkt, also habe ich oft Kilt getragen. Und dann so mit so einem Bus, wir waren dann nachher irgendwie so 10, 12 Leute, alle von Glen Eagles losgefahren. Und hat so eine Stunde gedauert. Und dann sind wir da hingekommen. Und ihr kennt ja Blair Castle?
Nein.
Unglaublich schönes restauriertes Schloss, komplett in weiß gestrichen, wirklich komplett restauriert. Es sieht großartig aus. Und dann fährst du halt auf den Parkplatz, alles so Schotter, überall so, so Feuerschalen, aber halt so richtig große. Und dann hast du so diesen 50, 100 Meter langen roten Teppich. Und links und rechts stehen die Ethel Highlanders.
Ja.
Die einzig legale Privatarmee Europas. Ja? 100 Mann stark zu zeremoniellen Zwecken. Und haben wir noch ein bisschen Aufnahme?
Ganz entspannt. Ich muss immer nur gucken, dass das noch aufnimmt.
Okay, alles klar. Also links und rechts, so die Ethel Highlanders standen dann Spalier in kompletter Montur. Ja? Und dann geht halt so die Tür auf und da wurde mir dann schon mal so ganz kurz anders und noch bevor wir wirklich die letzte Stufe vom Bus runter hatten, waren da schon wieder 5 Fotografen und haben nicht da irgendwie Foto abgelichtet. Und dann sind wir rein in die große Halle erstmal und dann stand halt das Managementkomitee da von den Keepers und haben wir da die ersten Fotos gemacht. Dann wurden wir hochgeführt in den Vorraum vom Roten Salon und da gab es dann so ein paar Begrüßungscocktails. Und pro Jahr werden, oder pro Bankett werden maximal 50 Keeper neu ernannt, da aber meistens auch noch ein paar Master praktisch befördert werden oder ein paar Keeper zum Master befördert werden.
Befördert ist witzig, ja. Aber ist ja so.
Ja, hochgestuft
ja,
werden.
Ja.
Befördert klingt besser. hast du halt normalerweise keine 50, sondern eben entsprechend weniger.
Ja.
So. Und plus noch die jeweilige Begleitperson, das heißt, du hast 100 Leute da in diesem Raum. Und dann da haben wir dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, haben wir uns da so ein bisschen unterhalten mit den Leuten. Und dann ging irgendwann, ging dann so diese zweiflügelige, riesige Tür auf. Und dann alle da rein, die Begleitpersonen durften sitzen, die Anwärter haben hinten praktisch gestanden. Und dann Ethel Highlander, Piper. Der Zeremonienmeister mit diesem großen Quaish, also richtig groß und schwer, überm Kopf gehalten. Piper, Ethel Highlander. Ja? Sind die da so reinmarschiert, an der Seite entsprechend vorbei, von, da hat er richtig zeremoniell den Quaish abgestellt. Hat sie 3 Rednerpulte, da standen dann die Laudatoren. Und dann wurde es in alphabetischer Reihenfolge wurde es aufgerufen. Und während du dann halt so ein bisschen an den Gästen vorbei nach vorne läufst, wird halt vorgelesen, warum du jetzt diese Auszeichnung bekommst.
Ja.
Dann schwörst du auf den Quaish, dass du Scotch Whisky halt weiter promoten wirst. Darfst du dich in die Rolle eintragen.
Ja.
Dann kriegst du deine eigene Rolle praktisch überreicht und deinen Orden.
Ja.
Und dann wirst du hinten rausgeführt, dann kriegst du noch deinen kleinen Quaish, dann wird noch das offizielle Keepers-Foto geschossen. Und ja, dann kommst du praktisch zur Seitentür, kommst dann wieder rein. Und wenn dann alle durch sind, dann geht's runter in die große Halle. Und da sind dann schon nochmal 200 andere, die dann schon an den Tischen sitzen mit Live-Musik. Und dann gab es ein Dreigang-Menü und jeweils zwei Whisky dazu. Und es gibt immer einen Ehrengast, der dann von eigentlich beim Management mitsitzt. Und das war bei mir damals im Oktober 17 war das Ian Rankin. Mhm. Hier Inspektor Rebus, der Romanautor.
Ja.
Hatte ich wenig Berührungspunkte bis dato mit ihm, aber der war großartig. Der hat eine Rede gehalten. Ich weiß noch, wir haben Tränen gelacht. Das war richtig großartig. So, und dann, wie gesagt, Vorspeise, dann gab es einen Hauptgang, dann gab es ein Dessert, jeweils immer zwei Whisky dazu. Und dann war nachher praktisch der Abschluss. The Lord Bruce, Auld Lang Syne, ja, a cappella auf der Bühne.
Mhm.
Beim ersten Refrain hast du einen Fuß auf dem, also du stehst auf, beim ersten Refrain hast du einen Fuß auf dem Stuhl, beim zweiten Refrain stehst du auf dem Stuhl, beim dritten Refrain hast du einen Fuß auf dem Tisch und dann ist vorbei. Ja, dann gehen die Lichter an und dann gehen alle nach Hause. Und das war wirklich großartig. Also es hat richtig Spaß gemacht und das war wirklich auch beeindruckend. Wie gesagt, meine Mom redet da heute noch davon. Und
ja, auch wie du gerade davon berichtest, ist es ja wirklich ein einschneidendes Erlebnis gewesen und auch eine absolute Würdigung für so viel und für so eine lange Zeit im Endeffekt, die du diesem Getränk ja tatsächlich gedient hast und weiterhin das tust. Was muss man tun, um Master zu werden? Ich glaube, so viele Masters gibt es gar nicht in Deutschland, ne? Irgendwie drei, vier?
Wir haben drei. Aktuell der
Bernhard Schäfer,
der Gerald Erdrich von Kammerkirsch,
genau,
und Christian Rosenberg.
Ja, stimmt. Ist ja auch offiziell Botschafter. Ja, der ist Schweizer.
Genau.
Stimmt.
Ja. Offiziell Schweizer ist. Es stimmt gar nicht. Wir haben noch einen
Lüning, noch nicht?
Nein. Von Underberg, der Emil Underberg, ist, ich glaube, mittlerweile über 80.
Okay.
Also habe ich tatsächlich auch noch nie getroffen.
Ja.
Wir sind ja ein relativ starkes deutsches Chapter, was die Keeper angeht. Und wir haben normalerweise einmal im Jahr gibt es ein Treffen. Das ist immer vor der Interwhisky. Klar, bietet sich natürlich an, weil da sind die meisten dann auch wirklich vor Ort.
Ja. Ich sehe dann immer nur die Selfies irgendwie auf Instagram und so weiter, wo sich dann alle ins Bild drängen.
Genau, und wenn wir normalerweise auf den Messen unterwegs sind, dann machen wir immer ein offizielles Foto. Das schicken wir dann auch in unsere interne Facebook-Gruppe. Ja. Und dann.
Gibt's da aber, hat man irgendwelche Vorteile weiter? Also
Ruhm
ich glaub,
und Ehre.
Ist tatsächlich Ruhm und Ehre, ja. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ihr kommt nach Schottland, geht in jede Brennerei und kriegt gratis Drams. Wahrscheinlich trotzdem.
Naja, das ist, das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert.
Nee, keine Ahnung.
Also vielleicht ist das möglich, weiß ich, müsste ich mal. Nein, aber bin ich nicht. Im Notfall zahle ich auch für meinen Drum, das ist gar kein Problem. Also du wirst natürlich überall als Keeper auch angekündigt, was immer eine riesengroße Ehre ist. Das ist mal so der erste Punkt. Es gibt einmal im Jahr ein Keeper's Bottling. Das dann halt ist ein Einzelfass. Ist dann kannst du theoretisch über Royal Mile kaufen.
Ja.
Brauchst aber einen speziellen Zugang für.
Okay, ja, kriegst du quasi so einen. Ja.
Und das ist, da waren schöne Sachen mit dabei, so in den letzten 7 Jahren.
Wie groß ist deine private Whisky-Sammlung?
Ach, gar nicht. Also meine private Whisky-Sammlung ist gar nicht so groß. Die von den Kindern ist ein bisschen größer.
Ich habe irgendwann. Ach so, du unterscheidest da.
Ja, weil das ist ja nicht meine mehr. Ich habe mal angefangen, interessante Flaschen. Natürlich kriegst du die öfters mal angeboten zu kaufen. Und wenn ich dann die Möglichkeit hatte, auch zwei zu kaufen, dann habe ich das getan, weil ich habe auch zwei Kinder. Und naja, das hat jeder seinen Schrank. Und ja, das ist schon ein bisschen was.
Okay. Ich mache das auch so, aber ich bin zumindest bei den Kindern aktuell noch entspannt.
Nee, das ist so, das Ding ist halt, also ich habe zu Hause, ich weiß nicht, 120 Flaschen offen.
Offen?
Offen, ja, natürlich. Das ist auch wieder ein Vorteil, wenn du lang
genug. Entspannt gesagt.
Wenn du lang genug dabei bist, wenn du lang genug dabei bist, dann hast du immer mal einen Rest.
Ja, aber das Problem ist, ja, das, also ich kann das total nachvollziehen. Okay, es gibt immer einen Rest. Ja, du hast Rest. Ja, okay.
Was machst du damit?
Ja.
Der kommt dann halt in die Bar.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch so viel, keine Ahnung, bei rauchigem Whisky, da hast du einen Rest, da ist irgendwie eine Viertelflasche, wenn überhaupt, naja, noch übrig. Das wird ja auch schlecht und so viel kannst du ja auch nicht trinken. Bei 120 Flaschen, ich meine...
Ja, die Oxidation, also bei den ältesten Flaschen, die ich habe, da gucke ich dann, also muss man natürlich auch immer so ein bisschen unterscheiden, wie viel ist dann tatsächlich noch Rest drin.
Ja, genau.
So,
der Tali 25, da habe ich 2 Grams ausgegossen, das ist der Rest.
Also wie gesagt, ich hab ein paar Flaschen, da ist wirklich nur noch eine Pfütze drin. Da habe ich so ein bisschen auch, die liegen mir teilweise dann aber auch am Herzen, die trinke ich auch nicht die ganze Zeit. Und ich weiß, eigentlich müsste ich sie irgendwo alle machen, aber ich weiß, wenn ich die wieder haben will, dann wird das auch für mich teuer.
Du füllst auch nicht um in irgendwie kleinere Gefäße oder so ein Kram?
Ich habe einen Gewölbekeller mittlerweile, der ist kühl, der ist dunkel im Normalfall. Und
das sind ja ganz andere Sphären.
Sind so links ist so ein Riesenregal, rechts ist so ein Riesenregal, außenrum kannst du so ein bisschen sitzen. Und dann, wie gesagt, Oxidation ist natürlich irgendwo ein Punkt. Aber es funktioniert. Ha? Ich mache auch immer mal wieder eine Flasche leer, meistens wenn irgendjemand da ist.
Ja.
Und
dann macht es ja auch am meisten Spaß.
Ich würde gerade sagen, genau. Ich bin im März im Süden.
Ja,
drei Wochen.
Wir haben eine Ferienwohnung, ist kein Problem. kommst du gerne vorbei. Bist herzlich eingeladen.
Sehr gut.
Ja, also wie gesagt, so um die 120 Flaschen offen für die Kinder. Ja, sie können sich damit schon das Studium finanzieren, glaube ich.
Ansonsten solltest du an verteilte Läger nachdenken. Also Bernburg ist ja hier um die Ecke.
Ich glaube, da stehen sogar noch Flaschen.
Ja, das, ich wollte gerade sagen, daran zweifle ich gar nicht. Das ist wirklich dann so, ne, irgendwann lässt man das mal dahin schicken und dann hat man da mal was abgestellt und dort mal. Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Irgendwie bei meinem Papa stehen Flaschen und da mal dort. Ja. Aber ist so. Ist ja auch schön irgendwie, dass man weiß, wo es zumindest rumkullert, der ganze Spaß. Du hast vorhin von außergewöhnlichen Tastings erzählt.
Ja.
Mit Erlebnissen, sei es irgendwie auf Schiffen, sei es aber auch mit Musikern.
Ja.
Und ich würde gern darüber nochmal so ein bisschen auch diesen Bogen spannen. Wir haben ja unsere Dramgood Music Playlist und ich habe dir heute geschrieben, überleg dir mal 2 Songs, die du gerne da drauf packen würdest. Und ich bin jetzt total gespannt, was du für Mucke hörst. Was für Songs du auf unsere Dramgood Music Playlist draufhauen möchtest.
Ich könnte euch, glaube ich, die ganze Playlist voll machen.
Ja, das ist oft so. Aber keine Angst, wir bereinigen auch. Choose wisely.
Ja, ich habe heute wirklich auch lange, lange überlegt, was ich da drauf packe. Also grundsätzlich bin ich bin super an Musik interessiert. Ich bin völlig unmusikalisch, anders als meine Frau.
Ich sah es im TV.
Ja. Und aber das ist so, also wie gesagt, singen kann ich definitiv nicht, aber Musik macht mir super viel Spaß.
Mhm.
Und habe auch schon, bin auch super vielfältig unterwegs. Ja, früher habe ich sehr viel Deutsch-Hip-Hop, wobei, ja, Blumentopf und
guter Mann.
Ja, definitiv. Und Beginner, halt so diese ganzen 90er Jahre, Fanta 4 damals.
Goldene Zeit.
Ja, die goldene Zeit.
Ist wirklich
so. Ja? So mit den ganzen neuen Sachen, da kann ich weniger anfangen. Da schwelge ich immer noch so ein bisschen in der Erinnerung, wie mit den alten Whiskys tatsächlich. Ich habe aber auch viel Also Philipp Boa and the Voodoo Club. Die waren ja immer in Halle, haben die ja eigentlich immer so das erste und in Magdeburg das letzte Konzert von der Tour gespielt, ganz häufig.
Ja.
War irgendwann mal in Halle bei den Sisters of Mercy und Typo Negative war da mit dabei,
okay.
Und The Ramones.
Ja.
Gentleman habe ich das erste Mal hier in Connewitz gesehen.
Sehr gut.
Das war
der Tillmann.
Ich glaube 95, 96 sowas. Chiemsee Reggae Summer war ich häufiger Besucher, als es damals noch Chiemsee Reggae Summer war.
Jetzt heißt
es,
glaube ich, nur noch Chiemsee Summer Festival.
Ja, Chiemsee Summer und sie spielen alles. Und ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, der sagt, das ist, macht keinen Spaß mehr.
Ich habe da vor ein paar Jahren gearbeitet.
Echt?
Ja, also bevor ich quasi Lehrer war, im Studium noch, ist so ein paar Jahre schon her. Und das war schon noch cool, aber das hatte mit diesem ganzen Vibe, der quasi das Festival groß gemacht hat, null zu tun. Ne? Da gab es halt Techno-DJs, da gab es Materia und Masimoto, die da gespielt haben. Geil. Und die Toten Hosen saßen auf dem Zeltplatz und haben gechillt und so. Das war cool, aber definitiv nicht das, was es mal war, glaube ich.
Okay.
Ja.
Also seit einem Jahr bin ich aber tatsächlich, oder seit anderthalb, zwei Jahren, bin ich so ein treuer Radio-Bob-Hörer geworden,
cool.
Irgendwie.
Mag
ich
auch.
Und von daher, ich nehme was Aktuelles und ich nehme was Altes auf jeden Fall mit
das
dazu.
Das ist super.
Also Aktuelles ist definitiv Linkin Park, Emptiness Machine.
Mhm.
Feiere ich megamäßig ab. Ich finde es super traurig, was mit Chester Bennington passiert ist, aber die, wie heißt das, Sarah, die ist, Nachname fällt mir gar nicht ein, die ist wirklich großartig, die Stimme sensationell und läuft bei mir gerade rauf und runter. Theoretisch sehr gern Jekyll und Hyde von Five Finger Death Punch, aber das lassen wir heute ausnahmsweise mal raus. Wir machen noch mit dazu was ganz, wir machen noch was Ruhiges dazu. Wir machen Fury in the Slaughterhouse, Radio Orchid.
Wie wird das geschrieben?
Classic. Fury in the Slaughterhouse lief in meiner Jugend auch viel.
Radio Orchid, also Orchidee.
Ja, Orchid, hier ist es. Okay,
genau.
Ich habe es direkt hinzugefügt.
Perfekt.
Wunderbar. Olli, möchtest du was hinzufügen heute? Zur Feier des Tages.
Ich höre momentan so viel herbstliche Musik. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Doch, das ist gut.
Also ich habe gerade heute noch das Portishead-Album gehört, das zweite.
Ja.
Nicht Dummy, sondern ich glaube, das heißt auch Portishead, das zweite Album. Und fällt mir da jetzt ein Track vom Namen ein, ehrlicherweise nicht. Das zweite von oben, klick mal drauf.
Ja, ich sehe hier das Album.
Dann klick mal drauf.
Ja, Cowboys, All Mine, Undenied, Half Day Closing.
Nimm mal All Mine.
All Mine.
Ja, geiler Track.
Ja, auf jeden Fall.
So, zur Playlist.
Aber es ist halt ein bisschen düster. Ich denke dann immer, ich hole mir gleich einmal schwarze Farbe aus dem Baumarkt und streiche die Wände.
Farbenfroh ist, so ist schwarz.
Das ist schon irgendwie ein bisschen Herbstmusik. Aber da.
Ich bin gerade aufmerksam geworden auf das aktuelle, beziehungsweise das kommende Album. Es ist noch nicht draußen. Kommt irgendwie am Freitag, 6. Dezember. Das neue Album von Kitsch Creek und das höre ich gerade irgendwie immer, diese Pre-Releases, das ist irgendwie ganz weird, dass die ein Album rausbringen, aber von, keine Ahnung, 10 Tracks haben die schon 5 so rausgebracht, ganz, ganz merkwürdig.
Weil man bringt ja keine Alben mehr raus, sondern Playlisten und da kann man ja mit 3 Songs anfangen, dann 5, dann 10.
Genau, so also ganz komisch, irgendwie komische Art und Weise Musik zu hören, trotzdem feiere ich das ziemlich, weil ich es wirklich, wirklich ziemlich gut finde und ich packe einfach mal hier drauf Slowdown, den Track zusammen mit Future und noch 12 anderen, die da irgendwie beigetragen haben. Und ich habe nämlich letztens bei uns zu Hause so ein paar Ikea-Möbel aufgebaut und da habe ich mir so diese 5 Tracks, die zuvor waren, in Dauerschleife gehört. Und die sind wirklich alle ziemlich gut.
Ja, Kitschig ist super.
Sehr, sehr gut produziert. Es ist total modern, aber irgendwie auch oldschoolig. Macht total viel Spaß, das einfach zu hören. Und deswegen, wie gesagt, Slowdown von Kitsch Creek mit Future Friday und Mariah the Scientist. Bam.
Okay, da bin ich raus. Das muss ich mir erstmal anhören.
Ja, das ist so, ja, you know.
Nein, also ich glaube, wenn man früher Reggae Jams gehört hat, das ist ja quasi das, sozusagen die sehr...
Das holt dich ab.
Ja?
Also es ist so in diesem Dancehall-Vibe, kommt das her, ist aber extrem reduziert. Also die versuchen halt, also Kitsch Creek, die versuchen halt, Tracks immer minimalistischer zu machen, dass nachher nur noch das Grundgerüst da ist, auf dem dann irgendein Sänger oder Rapper dann performt.
Okay.
Das ist sehr minimalisiert, aber es ist eben dieser Dancehall-Vibe da drin. Das ist ganz cool.
Okay, klingt spannend. Muss ich mal reinhören. Weiß ich ja, wo ich das finde jetzt.
Ja, ja.
Genau, du kannst die ersten beiden Trettmann-Alben,
ja,
die sind von Kitsch Creek produziert.
Okay, verstehe.
Ja, ja.
Gut.
Das ist ganz spannend auf jeden Fall. Lieber Thomas.
Ja.
Es war mir uns ein innerliches Kirschenpflücken.
Mir vor allen Dingen.
Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Wir haben es jetzt kurz nach 9 schon.
Ach was.
Ja. Also wir sind jetzt hier so ungefähr bei 2 Stunden.
Knapp 2 Stunden.
Knapp 2 Stunden.
Läuft.
Wo geht's denn für dich, also so, um so langsam den Bogen zu Ende zu bringen? Du hast ja damit angefangen eigentlich schon. Für dich geht's weiter in 2025 bei Schlumberger.
Genau.
Worauf also freust du dich denn aber?
Ganz kurz, zurück zu Schlumberger. Heißt in die Rolle, die du schon mal hattest, oder eine andere Rolle?
Ja, im Endeffekt ist es weitestgehend die Rolle, die ich schon mal hatte.
Mhm.
Das heißt Verkaufsleiter, Spirituosen und Markenbotschafter. Das heißt, ich habe wieder einen eigenen Kundenstamm. Ich war bei Diageo, war ich immer ganz froh, dass ich mit Sales nichts zu tun hatte, dass ich keinen Zahlen hinterherlaufen musste. Es war mir bewusst, dass wenn ich Diageo verlasse, wird es relativ schwierig werden, einen reinen BA-Job wieder zu bekommen, ja, der eben nichts mit Zahlen zu tun hatte. Ich habe früher Samsung-Tablets im Mediamarkt verkauft, ich habe Comdirect Bankkonten vertickert, ich habe Süddeutsche Zeitungsabos verkauft. Das ist nicht das Problem, ja. Aber es ist natürlich immer sehr, sehr angenehm, wenn du mit dem Zahlendruck nicht umgehen musst. Hab bei Schlumberger aber gemerkt, dass das echt Spaß macht. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten, so Online-Preise. Und es ist klar, die werden dir natürlich auch als Außendienster irgendwo immer um die Ohren gehauen. Und da so einen Mittelweg zu finden, zu sagen, pass auf, ganz kann ich den Preis eben nicht mitgehen, aber wir machen irgendeine coole Aktion. Ha? Wir finden eine Lösung dafür. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist eben auch was mir wirklich jetzt gefehlt hat in diesem Jahr. Und von daher, da freue ich mich eigentlich richtig drauf. Natürlich auch auf die Lieferanten, die alle feiern. Es war sowieso schon eine große Ehre, dass eben Schlumberger zu mir gekommen ist und gefragt hat, magst du nicht wieder zurückkommen?
Mhm.
Ich finde, das ist immer so eine Wertschätzung, ja, dass du
klar
eigentlich deinen Job ganz gut gemacht hast.
Mhm.
Auch die Lieferanten, also sprich Hans-Gerhard Fink, Dave Thompson von Filey Bay,
ja,
eine Silvia von Coverlan oder auch ein Ronan Gillespie, über den wir Hinge und Heaven's Door bekommen haben. Die freuen sich alle mega, dass ich wieder mit dabei bin. Ich war natürlich auch viel mit denen unterwegs in der Vergangenheit und das werde ich jetzt auch wieder machen. Krieg noch so 1-2 Projekte mit dazu, das dann irgendwann ab Januar. Und dann
müssen wir noch einen Folgetermin machen.
Dann müssen wir noch mal einen Folgetermin eventuell machen. Nein. Also wie gesagt, sind noch so 2-3 Aufgaben, die mit dazukommen, die aber spannend werden. Und genau. Also Portfolio, Kundenkontakt und das ist so das, worauf ich mich am meisten freue, und die Leute, wobei ich auch viele von Beam vermissen werde.
Was steht da am Jahresende jetzt noch so zum Schluss an für dich?
Ja, ich bin ich hatte ja relativ lange Kündigungsfrist tatsächlich, so mit 3 Monate zum Quartalsende,
ja,
und von daher wissen jetzt eigentlich alle, dass seit Anfang August, dass ich gehe.
Ja.
Und habe aber von vornherein gesagt, ich mache meinen Job zu Ende und zwar vernünftig. Das ist auch, das ist, finde ich, auch relativ wichtig. Das heißt, ich bin jetzt im Endeffekt seit Mittwoch unterwegs, war für 3 Tage in Hamburg, war am Dienstag bei mir noch in der Gegend und habe ein Tasting gehalten. So, dann war ich jetzt übers Wochenende war ich bei meiner Mom, heute bin ich hier. Morgen geht's zurück nach Hamburg, wieder 2 Tage vollgepackt. Am Freitag bin ich in Oberursel bei Soul of Whisky, haben wir 30 Leute. Am Samstag bin ich beim Peter Klaas bei Scotia Spirit in Köln. Mhm. So, dann habe ich noch ein kleines Online-Tasting im Ende Dezember mit dem Whisky Waiter, mit dem Sascha. Mit dem Manuel und dann, das ist 27. Dezember, dann gebe ich am 30. mein Auto ab und dann hole ich am 2. mein neues Auto bei Schwimmberger ab und dann habe ich am 4. direkt schon das nächste Tasting.
Okay,
ja. Sehr gut.
Ja. Also das ist, so wird mein Jahresausgang sein. Ich habe noch ein bisschen Resturlaub, das werde ich auch genießen.
Ja.
Mit der Familie zu Hause über Weihnachten, ganz entspannt, ganz gemütlich und dann, genau.
Sehr cool, das klingt ganz, ganz spannend. Viel Erfolg mit der alten neuen Aufgabe.
Ja, wir werden das verfolgen.
Ja. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf die Highland Games, hoffentlich in Dresden wieder, vielleicht, eventuell.
Ja, das ist halt so, dafür haben wir aktuell keine richtige Marke, mit der wir das spielen
können. Stimmt, das
könnten.
Konnte letztens Rommach, ne?
Genau, das waren
das habe ich ganz vergessen.
Das waren die letzten beiden Jahre haben wir das mit Ben Rommach gemacht,
genau.
Von Schlumberger aus.
Ja.
In diesem Jahr hat es Ben Rommach weitergemacht.
Ja.
Dann allerdings halt mit Kirsch.
Ach so.
Und ich denke mal, wenn.
Ich dachte, das war in diesem Jahr sogar noch mit. Okay, krass.
Nee, ja. Ben Rommach ist am 1. April zu Kirsch gegangen.
Das ist schon so lange.
Leider.
Das hatte ich gar nicht so lange auf dem Schirm. Das ist wirklich, das tut mir wirklich. Also, das ist wirklich.
Ja, Ben Rommach ist eine tolle Marke. Also, Heritage, du kannst wirklich was erzählen. Auch da wieder, du hast einmal die alte Zeit Ben Rommach und du hast dann im Endeffekt nach der Wiedereröffnung 98.
Ja.
So die Gordon McPhail-Zeit. Beides kannst du nicht übereinander legen. 83 hat Diageo das Ganze geschlossen.
Ja.
Ja. Es gab Ben Rommach in den Rare Malls gab es noch eine Abfüllung. Und wenn du das beides mal gegeneinander hast, das sind Unterschiede. Ja? Das sind 2 komplett unterschiedliche Whiskys. Was aber auch Sinn macht, weil wie gesagt, Ben Rommach dann nach der Wiedereröffnung mit Gordon McPhail ging es halt so ein bisschen in den Pre-60-Style. Das war ja auch so ein bisschen ihr Steckenpferd und war eine tolle, dankbare Marke, mit der wir auf der wir auch ordentlich Gas geben konnten bei Schlumberger. Finde ich ein bisschen schade, dass die weg sind, aber ja, wir werden sehen, was passiert.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall drauf, was da kommt mit Schlumberger auf jeden Fall.
Einfach Facebook. Facebook und Instagram folgen.
Ja, Facebook ist bei mir leider raus, aber Instagram.
Ja, ich weiß, Facebook ist für alte Leute, sagen, höre ich immer von meiner Tochter.
Ja, es wird tatsächlich so ein bisschen so inzwischen. Ich mache das auch. Also wenn wir zum Beispiel für einen Podcast Sachen raushauen, ich habe einfach nur Facebook mit Instagram verlinkt. Das heißt, alles, was ich auf Instagram poste, kommt irgendwie automatisch dann dort. Und also ich pflege das tatsächlich sehr, sehr stiefmütterlich.
Tatsächlich mache ich es aber auch mittlerweile so. Also wenn ich was poste, dann bei Instagram und das schiebe ich mit zu Facebook rüber. Facebook bin ich ja in vielerlei Hinsicht stiller Mitleser und dann.
Du bist auf Instagram immer noch und schon seit Jahren als The Master of Whisky.
The Master of Whisky.
The Master. The,
ganz wichtig, weil the Master of Whisky gab es schon.
Ja. The Master of Whisky zu finden.
Genau.
Schaut alle da einfach mal vorbei. Fleißig folgen.
Unbedingt, sehr
gerne. Es bleibt spannend, auf jeden Fall, mit dem, was du machst.
Genau, auf den Whisky-Messen im nächsten Jahr immer mal nach dem Schlumberger Stand gucken, egal, auf welcher Messe ihr seid.
Ja, sehr gern, unbedingt. Erstes ist in Trebsen. Da sind wir auf jeden Fall.
Ja,
spannend. Mitte Januar.
Ja, ist scheiße.
Da werden wir zumindest auch mal hinschauen.
Werden wir hinschauen, aber ist halt alkoholfreie Zeit.
Das ist unser Dry January von
Dry
daher.
Dry January, ja, nicht richtig ganz optimal.
Sinnlos, richtig sinnlos, diese Messe jedes Jahr. Das ist wirklich...
Also ich war 5-mal in Treves und 5-mal bin ich gefahren.
Ja. Ja. Naja, aber ihr könnt euch zumindest schon mal anschauen, was ihr dann so ab Februar wieder probieren
absolut,
könnt.
Absolut.
Dafür ist ja auch
das,
gut.
Das machen wir auf jeden Fall. Und die Messe ist tatsächlich auch wirklich, ja, wirklich...
super schön.
Eine der schönsten, würde ich sagen.
Tolles Ambiente auf jeden Fall.
In Deutschland, vom Ambiente, auch von den Ausstellern, ist total spannend.
Außer du musst die ganze Ware hinten über die Metalltreppe nach oben
schleppen. Ja, aber das ist ja dein Ding.
Ja, das stimmt. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht gebrauchen könnte. Oh, ja. Naja, andere Geschichte. Ach.
Insofern, wir freuen uns definitiv. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Spannende Insights in dein Leben, in deine Karriere bis jetzt.
Vielen Dank.
Auch markenübergreifend. Ich glaube, ich an deiner Stelle hätte irgendwie angefangen zu schwitzen, weil es so viel ist. Man muss dann so diese zwischen den Companies hin und her springen. Vielen Dank, dass du so offen warst tatsächlich. Das fand ich richtig gut.
Also das ist tatsächlich was mir auch das eine oder andere Mal wirklich zugute gehalten wird. Ich kann mich noch daran erinnern, Einladung zum Highland Circle nach Nürnberg, so nach dem Motto, Plaue, komm mal vorbei, mach ein Marketing-Tasting. Und ich so, Bernhard, ich mache keine Marketing-Tastings. Ja, doch, mach mal Marketing-Tastings. Bernhard, wir kriegen ein schönes Tasting zusammen, aber ich mache keine Marketing-Tastings. Und ich war schon immer relativ offen, weil ich finde, es hat auch keinen Sinn, über Sachen oder um Sachen drumherum zu reden. Mhm. Klar kannst du mal so ein bisschen aufpassen, wie du das eine oder andere eventuell darstellst. Und ich komme mit allen meinen, also mit allem, was ich bisher getan habe, komme ich persönlich sehr gut klar. Und ich glaube, alle anderen soweit eigentlich auch. Von daher, alles gut.
Sehr cool. Ja. Zu Recht. Ja, ist ja auch spannend. Gehört ja auch irgendwie zu dir und insofern ist das ja super, wenn das so ist.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ihr Lieben, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Sonntag oder Montag. Habt einen guten Start in die Woche. Wir hören uns in 2 Wochen oder so wieder. Thomas, dir nochmal vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und bis bald.
Dankeschön. Bis dahin.
Bye, bye.
Bye, bye.